Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 217. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
Ja, servus.
Servus. Schön, wie motiviert man um 10 Uhr abends noch sowas raushauen kann, oder?
Ja. Darf ich jetzt ein Bier aufmachen?
Ja, mach dein Bier auf, Martin. Oh. Das hätte ich jetzt auch gern.
Ich hab so lange drauf gewartet. Ich wollte es on-air aufmachen. Ich habe ein Bier, ein White Milk Stout. Eine Kooperation von Elimania und der Ernst Kaffeerösterei, unsere Nachbarn. Und das Bier heißt Draußen nur Kännchen. Und Kännchen so geschrieben wie Can, die Dose. Und das Stout, wie ihr gehört habt, ist in einer Dose. Ja. Zum Wohl.
Zum Wohl. Lass es dir schmecken. Das hört sich cool an. Also das heißt, ja. Stout ist ein dunkelmalziges Bier wahrscheinlich, ne? Sehr dunkel.
Ja, ich kann so schlecht durch die Dose gucken, aber es ist eigentlich normal ein sehr dunkles Bier. Es heißt aber jetzt White Milk Stout. Was das zu bedeuten hat.
Du hast dich damit beschäftigt.
Hey, hallo, da ist also halt wie dieses Milkshake IPA Laktose mit drin. Das kann ich dir sagen.
Ach, das hatten wir auch schon mal hier, ne?
Genau, ne? Und das war mein letztes Bier bei der letzten Sendung. Und Kaffee ist halt mit drin. Brasil, Sitio, Engenoara.
Also ich habe es mal gerade nachgelesen, hier beim Craft Beer Shop ist es sogar gelistet. Mit einem süßlichen White Milk Stout holt ihr euch Abwechslung ins Glas. Freut euch auf Aromen nach süßem Kaffeelikör und feiner Schokolade samt herbem Finish. Und hier unten steht, blam blam blam, genau, also es ist Kaffee drin, ein brasilianischer, Aromen von Mandel, Karamell, Milchschokolade, Alkoholgehalt 7,2, Kastanienbraun, feiner Schaumkrone und es ist irgendwo ein Schuss Laktose drin. War das wirklich so?
Ja, ist wirklich.
Krass, also nur, also keine Milch, sondern Laktose. Was ist denn Laktose? Ist hier Zucker, oder? Ist Laktose? Ist ja Milchzucker, oder?
Ich glaube schon. Aber ich will nicht zu viel da.
Ja, ist Milchzucker, bevor wir jetzt hier irgendwie blödes Halbwissen verbreiten. Ah, okay.
Aber die Beschreibung ist sehr, sehr gut. Also gerade dieses Kaffeelikör-mäßige schmeckt man sehr gut raus. So auf ein bisschen auf der Zungenspitze hast du wirklich dieses Milchschokoladige. Und trotzdem so leicht herb irgendwie so weiter hinten auf der Zunge. Das ist schon ein spannendes Getränk und lecker zugleich.
Ja.
Und mit 7,2% knallt bestimmt auch gut.
Also,
ich habe noch ein Stout dabei von Elimania, das ist im Kühlschrank, das hat 10, noch was. Ich dachte, das ist jetzt nicht das richtige Podcast-Bier. Ach, dann.
Normalerweise würde ich ja jetzt gerne ein Le Chouf trinken, das hat ja auch mal gerne 8,9%, 8,9 irgend oder so. Mhm. Von daher bin ich da bei den hochprozentigen Bieren voll auf deiner Seite.
Sehr schön. Dann sind wir uns ja mal einig.
Ja, aber ich habe mir auch im Internet Bier bestellt, gestern glaube ich, ganz spontan. Die haben von Joy Hauser, das ist DJs, und die haben ein Barrel-Aged Bier, das sind Belgier, und ich habe mich kurz entschlossen, dazu entschieden, das Bier einfach zu bestellen. Ich glaube, es kostet 20 Euro.
Ein Kasten?
Nein, eine große Flasche, also es ist eine 0,75er Flasche.
Ah, okay, aber auch ein Barrel-Aged Bier, klar.
Genau. Und das habe ich gedacht auch, why not? Das könnte man ja einfach mal ausprobieren. Aber ich finde es nicht. Ich bin jetzt die Frage, ob es wirklich Joy Hauser war. Müsste Joy Hauser sein. Ich werde es mal vielleicht noch raussuchen und verlinken. Dann könnt ihr da mal drauf gucken. Also Barrel-Aged Biere finde ich auch immer mega geil, dass sie diese Holzaromen mit in dem Bier haben. Und also, ja.
Ah, aber Barrel-Aged Bier in der großen Flasche ist schon eine Herausforderung, ne?
Ja, nicht für mich alleine. Ich erinnere mich noch an mein absolutes Lieblingsbier. Ne? Erinnerst du dich noch, Martin?
War es ein Bier von Schneiderweisse?
Genau, ja. Das Barrique.
Ja.
Das Barrique ist ja im Grunde ähnliche Nummer. Ich habe auch noch, glaube ich, 2-3 Flaschen im Weinklimaschrank. Ich muss die dringend mal jetzt öffnen zu Weihnachten nochmal eins. Und ich trinke die auch so alleine so eine Flasche. Ne? Ich meine, hier das Barrel Aged, ich guck mal gerade nach, von Joy Hauser hat hier steht kein Alkohol dabei. Doch, warte, 8,5%.
Ja. Tja, ist auch schon, damit kann man was anfangen.
Also ich mag ja sehr gerne die Musik von denen und das Barrel Aged, das juckt mich immer in den Fingern. Genauso hat es mich ja gejuckt, aber da habe ich mir auf die Finger gehauen von Tomorrowland. Gab es ja jetzt an Silvester machen die ihr Festival zum Online-Hören. Also einen Abend lang mit wie vielen verschiedenen DJs und sowas. Das haben die ja zu ihrem eigentlichen Tomorrowland-Termin im Juli auch schon gemacht. Und ja, für 20 hast du ein Ticket. Das war echt cool. Du konntest das dann auch irgendwie 2 Wochen nachher auch noch nachhören. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Und die haben einen eigenen, das ist ein Cava, glaube ich. Das ist ein spanischer Sekt. Aber da wollten die 50 Schleifen für haben, für eine Flasche. Und es war halt eine sehr geile Flasche. Ich habe mir gedacht so, okay, eigentlich wäre das echt witzig. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich auf den Warenkorb legen gedrückt. Und dann kam da, glaube ich, noch mal 29 Euro Versandkosten drauf. Und da habe ich gesagt, no way, ich bin raus.
29 Euro Versandkosten, was haben die da vor?
Ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Es war mir einfach
völlig überzogener Kram.
Ja, und das ist halt, ich finde das ja bei Champagner hier und da schon schwierig. Und das hier ist jetzt ja nicht kein Champagner. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gut das Produkt ist. Da will ich mich jetzt wirklich nicht drüber auslassen. Aber es ist halt ein Cava und ja, ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt dabei gestanden hätte, also deswegen finde ich 50 Euro okay, du unterstützt irgendwas, okay. Aber dann nochmal 30 Euro Versand drauf? Nee. Nee. Das war es mir nicht wert.
Schon sehr krass. 80 Euro. Wer weiß, ob die aber so einen Sammlerwert hatte oder so?
Vielleicht auch, aber ich hätte die ja gesoffen. Und eine leere Flasche hätte ich wahrscheinlich auch behalten und mir hingestellt. Also ich fand das einfach schön. Aber die Versandkosten haben mich dann echt rausgehauen. Da habe ich gedacht so, nee, das ist frech, Leute.
Nee. Hier, wer auch sowas gemacht hat, ist ja Paul Ripke. Mit seinem Paar-Riesling, der hat einen Riesling genommen und da mit seinem schönes Vorspiel gemacht, Paar-Riesling. Da steckt auch echt gutes Zeug drin. Ne?
Weil du so gerne Riesling trinkst?
Nee, wie heißt der? 30 Acker? Gibt's das? Ja. Und 6 Flaschen haben 150 Euro gekostet. Und irgendwie anscheinend muss das auch wert gewesen sein. Ne? Und es war irgendwie in 3 Minuten ausverkauft, die komplette Charge.
Ja. Der macht ja jetzt auch sein eigenes Brot, ne?
Und sein eigenes, sein eigenen Kaffee. Kommt jetzt auch. Und bei dem Brot muss man sagen, das ist ja nicht sein eigenes Brot, sondern die haben mal so eine Edition gemacht, ne, die Bäckerei. Was irgendwie so ein lustiger Zufall war, alles.
Ja, ich kenne die Bäckerei, der folge ich auf Instagram. Das ist wirklich eine sehr, die Brotpuristen, glaube ich, sind das, ne? Die sind
genau.
In der Pfalz, ja. Speyer und so. Sehr krasser Laden, sehr krasse Philosophie, weil die haben, glaube ich, nur nachmittags auf. Das heißt, die Bäcker haben normale Arbeitszeiten. Die fangen morgens jetzt nicht um 2 Uhr nachts an, sondern morgens um 6 oder so. Und dann kannst du halt erst nachmittags dein Brot abholen. Ich meine, ich finde es eh, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Schwachsinn, dass die Leute nachts dann arbeiten, damit du morgens um 7 ein Brötchen hast. Warum? Ich meine, natürlich willst du frische Brötchen haben, aber selbst wenn du ein geiles Brot kaufen kannst, das am nächsten Morgen noch essen kannst. Also ich verstehe das Konzept nicht und die haben ja auch Schwierigkeiten, Leute zu finden. Den Ansatz finde ich echt mega, dass du halt nicht morgens um 9 schon alle deine ganze Auslage vollgeballert haben musst.
Vor allen Dingen, also das Problem habe ich ja immer, ne? Ich koche ja immer nachmittags nach der Arbeit Brot und dann will ich ja eigentlich noch ein frisches, knuspriges Brot haben oder ein geiles Baguette und dann steht das schon den ganzen Tag da.
Ja.
Viel geiler, wenn das dann frisch ist nachmittags und du holst dir ein geiles Brot und dann machst du eine geile Brotzeit abends. Würde auch viel besser funktionieren, wenn du das wüsstest, ne? Dass die eine Bäckerei in deinem Viertel nur abends so Brot macht. Ich glaube mal, das würde Bombe laufen.
Bei euch bestimmt. Ja. Hier ist es halt irgendwie so, dass auch das ist das gleiche Problem, dass die Bäcker, die herkömmlich halt ihren Job machen, da sind die Brote auch noch abends geil. Das Brot sehe ich ja nicht so als Problem, aber was ich ein Riesenproblem finde, ist, wenn du da Brötchen kaufst, ganz normale Brötchen.
Ja, oder auch halt Baguette, ne?
Oder Baguette, das ist mittags scheiße. Das ist mittags schon scheiße. Das ist trocken, das ist einfach, hat alles verloren, was ein geiles Brötchen ausmacht. Und wenn du das abends essen willst, kannst du es komplett vergessen. Weißt du, das ist doch schade. Dann gehst du um die Ecke, dann hast du da auch noch einen Großbäcker, aber immer noch mit einem regionalen Aspekt. Also ich finde, das geht gerade noch so. Aber die backen halt jeden Tag in ihrem scheiß Backofen da frisch die Brötchen. Wenn du da ein Brötchen holst, da hast du einfach auch, das ist ein geiles Brötchen, auch mittags oder du gehst abends hin, dann haben die nochmal frisch gebacken. Das ist halt nochmal was anderes. Also bei Brot, finde ich, kannst du da halt nicht so gut kaufen, da gehst du zum herkömmlichen Bäcker, aber Brötchen kannst du halt bei dem herkömmlichen Bäcker echt an die Wand hauen, wenn du es nicht morgens um 7 isst. Ich habe da morgens um halb 6 mal Croissants gekauft. Die waren göttlich. Hast du die um 8 gekauft, waren die auch schon lahm.
Ja, was sagt uns das? Früh aufstehen? Nein.
Die sollen später aufstehen.
Du stehst sowieso schon früh genug auf. Aber die Bäcker müssen später aufstehen. Genau.
Die sollen später aufstehen, ja.
Ja. Ich war auch schon so ein bisschen im Austausch mit den Sebastian, heißt der von den Brotpuristen.
Ja.
Und der hat schon geile Ansätze. Und das Geilste ist, was er mir erzählt hat, er war 2012 öfters in der fetten Kuh essen. Das kam dabei raus. Ah. Mega cool. Ja. Und der macht ja auch Burgerbrötchen, die sich anscheinend immer freitags sehr, sehr gut verkaufen bei ihm.
Mhm.
Ist halt auch ein geiler Ansatz. Erst so ein Tag, wo es dann die Burgerbrötchen gibt und du kannst ja auch deinen Speiseplan dann danach ein bisschen ausrichten. Oh, geil. Weißt du, freitags frische Burgerbrötchen. Ne, kaufst du damit gerade noch ein geiles Hackfleisch und dann hast du ja schon 80% von einem guten Burger.
Ja, und du hast, ich glaube, der macht ja auch viel mit Vorbestellungen. Das heißt, du musst, kannst online die Dinger vorbestellen. Der hat noch einen Truck, der durch die Gegend fährt mit Stationen, wo du das dann kaufen kannst. Das ist halt auch geil für die Planung, ne?
Ja, das Einzige, was er halt nicht hat, ist Online-Shop. Ne? Du kannst nichts nach Hause bestellen, weil dann das Brot schon wieder verliert. Ne?
Nee, das würde ich auch nicht machen, aber ich finde halt schon geil, dass du, es gibt ja nichts Nervigeres, wenn du dich da hinbewegst, du musst irgendwo speziell hinfahren, dann stehst du da, vielleicht noch in der Schlange und dann ist es nicht mehr da.
Ja, so ist es natürlich clever. Ich weiß genau, was du meinst, vor allen Dingen, weil die Nachfrage bei ihm ja besonders groß ist. Im Belgischen Viertel hier in Köln gibt es einen Laden, der hat so einen ähnlichen Ansatz, Brot mit P geschrieben, heißt der.
Brot.
Und,
okay.
Ja, und muss anscheinend auch Bombe laufen, aber das ist wie so oft halt. Das ist so 3 Stadtteile weiter und man kommt irgendwie nie hin. So.
Ja. Ich glaube, hier der von dem Brotpuristen, der hat auch, glaube ich, Krebs gehabt, ne? Der war, das habe ich, ich glaube, darüber habe ich den irgendwie auch, irgendwie kam der in Insta rein. Der hatte dann, war auch in der Chemo und seine Mitarbeiter haben dann den Laden weiter auch getrieben. Also der hatte diesen Laden, ich glaube, er ist Quereinsteiger, hat er dann diesen Laden gerade aufgebaut mit dem neuen Konzept und mittendrin ist ihm irgendwie diese Scheiße passiert. Und seine Mitarbeiter haben den dann quasi vertreten, haben das Konzept hochgehalten und sowas. Ich fand das, die Story ist halt echt krass gewesen.
Ja. Also einfach, also die Story ist wieder richtig krass und auch wieder so witzigerweise ein Quereinsteiger, der einfach das ganze Game neu durchdenkt. So, der war ja voll Logistiker und hat halt ganz andere Ansätze mit reingebracht, die dann irgendwie eigentlich doch auch sehr logisch sind. Und ja, siehst du ja, es funktioniert. Hm?
Ja. Ja.
Und er macht es ja eigentlich ganz einfach, ne? Also nimmt ja ganz, also er macht so ganz ursprüngliche, gute, einfache Teige, ne? Und wenig Auswahl, dafür gute Produkte.
Ja, das ist schön. Ja, also wir haben hier in Bonn, gibt es ja auch noch einen, der es recht geil macht. Hier, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Max Kugel.
Ja, klar, der ist ja, ich glaube, denk mal so, bei uns in der Region der bekannteste, ne?
Ja, hat auch ein geiles Konzept. Und gerade, ich glaube, das sind die einzigsten beiden Bäcker, die ich auf Instagram folge, ist schön über so Einblicke in diese Bäckergeschichte so.
Du folgst ja bestimmt auch noch den anderen hier aus Nürnberg oder wo war der her? Aus dem Frankenland? Wie heißt der? Ernst Abel oder so?
Ja, aber hat der Instagram? Macht der Instagram?
Ach so, das weiß ich nicht. Aber
also dem würde ich folgen.
Bin ich jetzt einfach von ausgegangen. Du hast immer so oft von dem erzählt.
Warst du nicht mit?
Nein, das war die Reise, wo ich nicht dabei war.
Habe ich ganz vergessen, Martin.
Ah, schade.
Ja, also das, ja, das war, ist auch für mich noch eine Schippe drauf. Irgendwie. Der Typ war, aber bei dem war man natürlich auch nah dran. Ne? Da warst du ja einen ganzen halben Tag mit in der Backstube. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Bindung. Da kommen jetzt die anderen beiden für mich nicht dran. Aber ja, sind auf jeden Fall Leute, die das Handwerk hochhalten und die den Leuten auch vielleicht die Liebe zu dem Backwerk wiedergeben und die nicht räudig im Lidl an der Theke oder im Aldi diese Automatenkram bedienen. Ne? Also, ich meine, verstehst die Leute, die gehen in einen Laden rein, das Produkt ist günstig, schmeckt wahrscheinlich auch einigermaßen gut. Also, das ist schwierig. Dann
ja, ist vor allen Dingen immer verfügbar, ne? Es bleibt ja wahrscheinlich sogar länger frisch durch die ganze Scheiße, die hier drin ist. Ja. Übrigens, den Bäcker, den ich meinte, der heißt Arndt Erbel. Ich habe Ernst Abel gemeint. Ja, Google hat mich gerettet. Google.
Ich wollte dich nicht auflaufen lassen.
Du hast es auch nicht gemerkt. Ja, der hat übrigens einen Online-Shop. Aha.
Ach, die hat auch besondere, hier diese. Oh, ich weiß noch, das hast du ja nicht erlebt, aber der hat so Würstchen im Schlafrock.
Und Würstchen im Schlafrock. Davon hast du schon erzählt.
Ich habe davon erzählt, aber das Geile war, da war ja auch Sauerkraut mit drin und Senf. Oder Senft, wie die sagen. Und in diesem Blätterteig, dieses Würstchen, und dann kamen die warm aus dem Ofen. Es gab wirklich kein Halten mehr. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich gegessen habe. Das hat sich auf jeden Fall allein dafür gelohnt, so früh morgens dahin zu fahren. Das war auch wieder so räudig, irgendwie um 6 Uhr Abfahrt oder um 5:30, ich weiß es nicht mehr.
Das ist irgendwie diese Planung von diesen Foodcamps, oder? Immer sehr, sehr früh aufstehen.
Ja, aber es ist doch schön, wenn es sich lohnt.
Das stimmt. Ja. Hier Ernst Abel, Ernst Erbel. Oh Mann, ich habe nicht mal ein Drittel von dem Bier getrunken, ich schwöre. Der verkauft auch Lebkuchen und so, kann man sich erst nach Hause.
Das ist auch sehr, genau, die Lebkuchensachen sind auch sehr berühmt von ihm.
Ja, okay. Wusste ich auch noch nicht. Apropos, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich war nicht in einer Bäckerei, sondern ist das eine Konditorei? Boah, da muss ich jetzt mal gucken. Auf jeden Fall war ich bei Printin Schmitz.
Ah, Mario Schmitz?
Ja, Printen seit 1842 und finde eine Firma, die es sehr gut schafft, diese Traditionen aufrechtzuerhalten, ne? Und trotzdem irgendwie mit der Zeit zu gehen. Die sind auch auf Instagram sehr aktiv und machen da echt tolle Stories. Und da war ich jetzt heute und wir haben einen kleinen Tausch gemacht. Und zwar habe ich Bacon Jam ohne Zwiebel und Knoblauch gebracht.
Wieso?
Wieso macht man das? Ja, hör mir zu. Und ich erzähle das nur hier. Ihr wisst das jetzt schon, was wahrscheinlich erst nächste Woche in Verkauf geht. Und ich habe Bruchprinten mitgenommen. Das heißt, Bruchprinte ist aber so wie so ein Barren immer, ne? So ein Stück. Ne? So von der Platte ist das dann so runtergeschnitten, ne? Die unfassbar lecker sind. Und davon zaubern wir wieder so als Kooperation die Printenmayonnaise, die man bei uns kaufen kann. Ja, unfassbar, also unfassbar wirklich leckere Mayonnaise. Ja.
Das wird eine riesen Bestellung, Martin. Neben den Meatballs will ich diese Mayonnaise haben und ich hätte gerne ein bisschen was von den Printen.
Vielleicht beiße ich dir noch eine Ecke ab. Weil ich muss sagen, auf der Fahrt hierhin, muss gestehen, habe ich schon ein bisschen was getascht. Ja. Sind aber unfassbar geil und wir kaufen da inzwischen auch andere Sachen, weil so früher sind wir da vorbeigegangen und wir dachten so, oh, so ein Oma-Café, weißt du? Ne, so einfach, vielleicht gibt's da irgendwie aber nebenan hat ja dann Ankerkraut ihren Laden aufgemacht in Köln. Und dann habe ich darüber erst mitbekommen, dass sie da so im Austausch sind, da passiert viel und da bin ich halt auch neugierig geworden. Und so kam dann die Idee, ne, die Print-Mayo zu machen, letztes Jahr. Und ja, nachdem die ja mega gut ankam, machen wir die natürlich dieses Jahr wieder. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und die machen halt ein Produkt mit unserer Bacon Jam. Und ich hatte schon ein Muster hier. Und ich kann dir sagen, es war gar nicht mal so gut.
Es war nicht gut?
Weil Zwiebeln und Knoblauch drin waren. Also die Bacon Jam schmeckt ja gar nicht nach Zwiebeln und Knoblauch. Ne? Hm. Aber wenn du sie in einer süßen Sache reinpackst, könnte es sein, dass doch die Zwiebel dann doch mal durchkommt. Also weil das ein Kontrast ist, ne? Ja, und zwar machen wir Dominosteine mit Bacon Jam.
Ah. Ja. Aber wann kommen die denn also, noch vor Weihnachten?
Die werden morgen hergestellt.
Martin.
Also das, zum Ende der Woche sollten die so langsam kommen.
Das wird, glaube ich, ein Riesenpaket, ja. Martin.
Vielleicht
ja. Muss ich dann doch mit dem Auto kommen.
Ja, guck einfach
geil,
mal.
Geil.
Ja. Das, dann würden wir uns ja auch mal wiedersehen. Wäre doch vielleicht mal ein Grund. Ja. Und ich sag mal so, ne, ich habe erstmal so mit Ohren geschlottert, wo ich gehört habe, so 9 Euro für so eine Packung Dominosteine, ne? Aber jeder Dominostein, den du in der Hand hast, ist für sich massiv, sage ich mal so. Also die Packung hat 200 Gramm, ne? Und das Marzipan ist halt noch so ein richtig geiles Marzipan, ne? Der Lebkuchen ist ein richtig geiler Lebkuchen. Oh. Und eben halt in diesem Gelee ist halt dann Bacon drin und dann hast du halt noch eine geile Schokolade. Das ist so mindestens auf dem Niveau so von so Bacon Stripes, ne? Und
geil.
Ne, und das Ding war halt, wir haben es ein bisschen so versaut mit den Zwiebeln und so bei der ersten Probecharge. Ne, da hat man das halt rausgeschmeckt, aber lustigerweise auch nur in den ersten 2 Wochen. Ich habe die jetzt nochmal probiert gehabt, da hast du es eigentlich gar nicht mehr rausgeschmeckt.
Aber ja. Das war nur Probe, das heißt, oder habt ihr jetzt eine Charge, die zu, also wirklich große Menge, die dann einfach nicht so gut ist?
Wir hatten 8 Packungen oder sowas.
Ach so, okay.
Ja, da haben wir 1-2 Mal Leuten mitgegeben, um die Meinung zu wissen, so, ne, die bei uns zu Besuch waren. Und den Rest haben wir so mal gegessen oder Mitarbeiter haben mal was Süßes gegessen.
Geil.
Ja, oder eben mal einen Stammgast so einen Mund gesteckt, hier, probier mal. Also natürlich mit 1,5 Meter Abstand. Ja. Ja, ist ein geiles neues Produkt jetzt. Was es jetzt auch noch natürlich nur limitiert für 2 Wochen zu kaufen gibt bei uns.
So. Ja. Sehr gut.
Genug Werbung gemacht für die fette Kuh.
Finde ich, ja, überhaupt nicht. Ja. Meine Bestellung will ich schon irgendwo aufgeben. Ich bin ganz juckig. Ja.
Da noch als Tipp, ne, guckt immer Montag, Dienstag rein, wir machen Meatball Monday. Manchmal sind wir momentan, weil wir montags mal Ruhetag haben, nicht so ganz pünktlich, aber dann ist spätestens Dienstag die neuen Meatballs online. Es gibt jede Woche eine neue Sorte. Und Meatballs sind gerade der absolute Verkaufsschlager bei uns, die Gläser. Das kann man online bestellen, sich nach Hause kommen lassen. Ja, da kann man noch ein Glas Chili Beef oder ein paar Barbecue-Soßen mitnehmen. Oder Bacon Jam, geht alles.
Hm? Ja. Nächste Woche. Wir machen das mit der Bestellung nächste Woche, Martin.
Ja, sehr schön.
Geil.
Ja. Und das Wichtigste an der Message eigentlich ist, nicht kauft bei uns, sondern unterstützt eure lokale Gastronomie natürlich. Das, was auch sehr wichtig ist. Guck mal, vielleicht gibt es ja bei euch auch in der Nähe sowas wie eine Kochbox oder ein Produkt, was sie jetzt herstellen, was man kaufen kann. Ne? Irgendwie, das machen sich ja doch schon ein paar Gastronomen überall Gedanken. Also.
Das stimmt.
Bin ich jeden Tag überrascht, irgendwie erfährt man immer wieder von was Neuem. Wie letztes Mal in unserer letzten Sendung, die Pizza, ne?
Zum Beispiel, ja.
Hat der Camillo, hat er ja auch da zugeschlagen. Ich muss ihn noch fragen, ob er happy war, ob es ein guter Ratschlag war.
Hast du doch, aber, hast das in seiner Story heute noch nicht gesehen, Martin? Du bist nicht up to date.
Nein,
du hängst so viel an deiner Xbox.
Ey, nee, nicht das, aber so Sachen kriege ich leider nicht so doll mit.
Ach, hast die alle gemutet?
Nee, aber so, ja. Nee, irgendwie, weiß ich nicht. Ich komme gar nicht hinterher mit so Story gucken und so gerade.
Du zockst
einfach
so
viel
Xbox.
Zu oft. Nein. Definitiv nicht. Nicht genug. Morgen kommt doch Cyberpunk raus.
Ja, kommt das dann wirklich?
Weiß ich nicht. Also, noch ist nicht morgen. Ja.
Ja.
Aber mal sehen. bis 0 Uhr haben sie noch Zeit, es zu verschieben.
Ah.
Ja. Also, ja. Gönnt euch Dominosteine und Cyberpunk. Das sollte man doch daraus resümieren, ne?
Printen, Mario. Und printen. Und es ist bald Weihnachten.
Ja.
Finde ich geil. Hm.
Super. Naja.
Ja, ich habe eine sehr traurige Nachricht.
Es gibt bei dir kein Weihnachtsessen?
Nee, ich habe heute was auf meinen Induktionsglasherd fallen lassen. Scheiße. Scheiße, ich habe ein Glas Joghurt. Das hat dann jemand vom Kochen irgendwie hier vergessen. Und das habe ich dann, ach komm, machst du mal was damit. Das ist mir aus der Hand geglitten und an die Ecke.
Das sind die Sollbruchstellen, ja.
Ja, scheiße. Schönen Riss reingemacht. Ich habe auf Instagram ein schönes Reel dazu veröffentlicht. Aber Scheißdreck, ey.
Und, aber ich habe ja keine Story und Reel geguckt. Verdammt. Ja.
Es ist auch noch, es war kurz, so bevor wir aufgenommen haben. Und es ist zum Glück noch so, dass es benutzbar ist, aber halt echt scheiße. Es ist nachher für Dreck scheiße. Und naja, ein Freund von mir ist im Versicherungsbusiness für, ich will das jetzt nicht für die
Versicherung. Der Versicherungsbetrug.
Nein, der macht so Reparaturgeschichten. So für, keine Ahnung, Polstermöbel, Glasgeschichten, ganz besondere Tische, dass du, wo die Versicherungen dann erstmal einen hinschicken, ob man da noch irgendwas dran machen kann. Und er kann sehr viel machen, auch bei Glas und sowas.
Okay.
Ne? Cool. Da habe ich einfach mal ein Foto geschickt, was mache ich denn da? Was man nicht machen sollte, meine Idee war hier Sekundenkleber drauf, irgendwas.
Scheiße, ja.
Ja, irgendwas, dass so ein bisschen die Rillen zugehen und irgendwas, was hält. Ja. Und ich dachte, Sekundenkleber ist eine super Idee. Deswegen habe ich für euch den Lifehack, macht das nicht. Ne, also alle Kleber, also Kleber enthalten Lösungsmittel und das wäre mega scheiße, wenn da irgendwo so ein Bruch ist, ein Riss ist, die produzieren eher, dass es weiter reißt, weiter bricht. Ne? Also mit Glas und solchen Geschichten sollte man nicht mit Klebern arbeiten. Er sagte, schwarzes Silikon wäre eine Lösung. Also mit Kreppband abkleben, dann ein bisschen mit schwarzem Silikon bearbeiten. Ich bin mal gespannt. Alternativ kann man wohl bei hochwertigen Herden die Glasscheibe tauschen.
Ist das schon wirklich ein sehr, sehr teures Zerrenfeld gewesen?
Puh, ich weiß nicht, das kaufst du ja, also die haben die ganze Küche, dann weißt du ja am Ende nicht, was es wirklich gekostet hat. Das Problem ist, wenn du so ein ein Induktionsding halt kaufst, du bist ja ein Tausi, bist du bestimmt los.
Schon was Gutes dann, ja.
Ja, aber ich glaube,
es ist. Also ein normales Haushaltding kostet 200-300 €.
Echt? Induktion?
Ja.
Also ich habe hab selber nicht nachgeguckt.
Wenn was du bei IKEA fängt das, glaube ich, bei 300 € an und dann so bei 600 hast du das Premium-Modell.
Ja, ja, okay. Also ich würde jetzt nicht unbedingt dann das IKEA-Ding nehmen, aber okay.
Ja.
Ich gucke jetzt mal gerade hier die. Nachfolger, ist das Nachfolger? Okay, das Induktionskochfeld hier so, ich glaube, ich habe jetzt auch keine Überbreites. Das liegt dann irgendwas zwischen 500 und 800 €. Ja. Und er sagte halt so, wenn du das Ding ein neues Glas machst, kostet das auch 500 €.
Ja, muss man sich halt dann so überlegen, ne? Kann ja auch sein, wenn du jetzt ein besonders teures hast und so, das hat eine gewisse Leistung und so, dann lohnt sich das schon, ne? Ja, vor allen Dingen, das funktioniert ja noch. Also das ist ja kein Verschleiß gewesen und du hast eine neue Platte sogar danach drauf. Ja,
ja, also es ist, glaube ich, 6, 7 Jahre alt gerade. Das ist schon scheiße.
Aber wenn sich das tröstet, ne? Würde sich das vielleicht lohnen, dass du da deinem Bekannten mal ein Foto von meinem iPad schickst? Mein iPad Pro.
Oh nein. Kacke.
Ich habe am Wochenende fast geweint, wo ich das kaputt gemacht habe. Und das Krasse ist, ich habe die krasseste Hülle von Otterbox da drauf. Aber mir ist einfach mein iPhone von der Kante so runtergefallen. Auch das iPad, das waren nur so 20 Zentimeter. Aber so mit das iPhone ist mit der Kante genau auf dem Home-Button-Ecke gefallen. Oh. Und hat da alles zerstört. Und Reparatur bei dem iPhone Pro, auch bei dem alten Modell, 480 €.
Bei dem iPad Pro?
Ja, der iPad Pro hat ja diesen besonders geilen Display. Ja, jetzt kann ich mir aber auch ein gebrauchtes holen für 400 Euro.
Ne? Pro? Ein großes?
Ja, ist hier so ein 10,5 Zoll. Achso,
10,5.
3 Jahre alt, ne?
Ja.
400 Euro gebraucht. Ist noch so gut, wirklich. Und Vergleich, wir schweifen gerade voll ab. Ein neues iPad Pro kostet halt ein Taui, ne, mit dem Speicher. Ja, und dann kommen noch 130 Euro für Apple Care drauf, die man dann auf jeden Fall ausgeben muss, weil dann kostet die Display-Reparatur nämlich nur noch 79 Euro. Mhm. Und das war jetzt auch wirklich das dritte Mal, dass mein Display kaputt gegangen ist. Die ersten zwei Mal. Ja, erstmal, das erste Mal war Apple Care. Das zweite Mal war Garantie, weil da so ein Lichtpunkt war. Und jetzt habe ich es nochmal zerstört. Also so eine Apple Care beim iPad lohnt sich immer, beim iPhone finde ich nicht mehr inzwischen. Und dann habe ich ja noch Tastatur dazu und den Stift, ne? Und beim neuen brauchst du auch das neue Modell vom Stift und die Tastatur kostet auch 200 Schleifen, der Stift 130 oder 120. Dann bist du mal eben auch bei 1400 Euro für so ein scheiß iPad. Ja, und deswegen hole ich mir lieber für 300 oder 400 Euro irgendwie was Gebrauchtes und Schleifen.
Ja, ja. Ich hab's zum Glück noch kein iPad und noch kein iPhone runtergeschmissen. Also ich hab, ich klopf, das Pech nicht, dafür habe ich jetzt ein kaputtes Induktionskochfeld. Und ich werde.
Sagt das über uns auch aus, was wir am meisten benutzen.
Ich werde auf jeden Fall versuchen, diese schwarze Silikonnummer mal zu fixen, dadurch, dass es wirklich auch die Ecke ist, wo die nicht heiß wird. Also sonst könntest du das ja komplett vergessen, da irgendwas zu fixen. Ich werde mal auf Insta berichten, wie es.
Genau, wenn es funktioniert und nicht ganz so scheiße aussieht, dass du damit leben kannst, ne?
Jo, also am Ende ist es mir scheiße aussehen, geht, also ich hoffe halt nicht, dass es fies wird, ne? So, das ist eher so meine Sorge, dass du halt einfach mit Dreck und so. Silikon, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das Thema sich weiterentwickeln wird, aber das hat mich heute so mega geärgert, ey.
Ja, das glaube ich dir. Du hast es immer. Also, was heißt, ich habe es ja gerade mit dem iPad gerade erst wie hart so ein Verlust sein kann.
Ja. Also, ich meine, bei dem iPad ist es, glaube ich, noch schlimmer. Also, das hier ist ja noch benutzbar und es ist ärgerlich, aber bei dir ist es ja.
Ja, das ist schon. Sogar der Home-Button funktioniert gar nicht mehr. Also ich hab's so richtig schön zerstört, ja.
Aber apropos iPad, also ich hätte ja gerne das, was ist 12,8, 12,4?
12? Ist nicht sogar 12,9?
Ich habe keine Ahnung. Also ich will ja eigentlich, also ich benutze das iPad nur zum Gucken. Egal, also ich gehe kaum an den Fernseher, ob ich im Bett liege oder irgendwo beim Kochen was gucke, ist es immer das iPad. Dafür hätte ich gerne ein größeres Display. Also, aber das ist so, also es ist so viel teurer. Also das randlose große iPad finde ich so geil dafür, aber ich kann doch nicht für so einen blöden nur Fernseher so viel Geld ausgeben.
Ja, aber vielleicht holst du das dann vom letzten Jahr, ne, das ist schon mal günstiger. Und dann so ein Angebot, wo Saturn dann nochmal 11% auf alles hat oder Mehrwertsteuer, keine Ahnung. Sowas halt oder Black Friday mäßig, aber das Aktuellste brauchst du sowieso eigentlich nicht mehr, weil die so schnell sind. Und der Display
ist ja die Geschwindigkeit ja noch nicht mal.
Ja, aber der Display ist schon geil. Und einfach als Beispiel, wenn du ein normales iPad mitnehmen würdest in der Sonne, so am Strand, würdest du niemals einfach.
Jetzt weiß ich, warum deine iPads kaputt gehen.
Nein, das
iPad ist nicht an den Strand, ja.
Nein, aber so zum Lesen, ne, habe ich das so öfter mit, so am Wasser. Also, das ist ja nicht so. Dass wir nicht sehr oft da sind und dann einfach da chillen und so, ne? Aber wenn du draußen bist, ne, bei so viel Licht, hat das immer noch ein Display, wo du alles erkennen kannst, wo das beim normalen iPad nicht mehr so der Fall ist. Mhm. Ja. Auflösung und Farben, alles viel besser. Sound, mega geil. Das hat ja 4 Boxen, ne? Ist halt schon noch mal eine ganz andere Nummer zum normalen iPad.
Ja. Aber wenn ich mir das so angucke, dass du immer noch für ein 2018er, das ist das erste ohne Home Button,
ja.
Hast du jetzt auch immer noch über, na gut, die kleinen Größen kriegst du vielleicht für 800, okay.
Aber wenn du dir das mal so überlegst, ich habe mein, boah, wir schweifen echt hart hier ab, ja, aber ich habe für mein 2017er, ne, also ich hab ja dieses Jahr ein neues MacBook Air mir gekauft, wenn das iPad Pro rendert immer noch schneller von 2017 die Videos, ne, als mein MacBook. Also das ist schon eine Ansage.
Ja, also naja, also das ist ja auch, es ist halt so nice to have, dass es mir eigentlich Latte ist. Ich kann was gucken und das war's im Grunde. Von daher.
Dann hol dir einfach ein Fire-Tablet von Amazon für 100 €.
Boah, das habe ich, ja, sorry, jetzt müssen wir abschalten. Das habe ich für die Kleine gemacht. Irgendwie das 7er HD für 40 € oder was war das in irgendeinem Sale drin. Ja. Da ist das Display am Arsch gegangen. Ja. Und ich weiß noch nicht mal woher. Da muss irgendwas, ich weiß nicht.
Die Qualität von den Dingern ist so echt
richtig schlecht. Die ist ja so schlecht. Also das lag auf meinem Nachttisch und die Kleine hatte da irgendwie rumhantiert. Ich weiß nicht, ob sie sogar nur ein Buch draufgelegt hat. Irgendwas und das ist schon am Arsch gegangen, habe ich gedacht.
Und aber es gibt ja auch extra eins für Kids bei denen, wo du das immer austauschen kannst, wenn es kaputt geht.
Ach, das ist der Vorteil. Ich habe mich immer gefragt, was der Vorteil davon ist, wenn man so...
Ja.
Aha, naja, egal. Also das Thema habe ich ad acta gelegt. Naja. Gut, jetzt sind wir abgeschwiffen. Wir haben noch, ich habe ein paar Rezepte mitgebracht. Hast du unsere...
Backen wir heute noch was? Oder?
Wir backen nicht, wir kochen. Hast du noch unsere unsere schöne Ankerkraut-Aktion mitbekommen?
Ja, klar, ich verfolge das jeden Tag. Also ja. Das kriege ich mit. Also vor allen Dingen deine Rezepte habe ich mitbekommen. Und ich glaube, Westwood hat auch schon was gemacht, oder?
Genau, es ist der Camillo von Don Caruso Barbecue, der Marcel von Barbecue Licate, der Christian von Westwood Barbecue, meiner einer. Wir haben den kleinen Adventskalender von Ankerkraut, wobei ich ja wirklich schwierig finde, wie viele Adventskalender die haben, dass man wirklich den richtigen trifft. Ich weiß nicht, ob das Premium, Deluxe, das kann ich gerade nicht mehr genau sagen. Wir haben den Kalender auf jeden Fall vorher aufgerissen, haben die Gewürze aufgeteilt und jeder hat alternative Rezepte zu dem gemacht, was damit mit veröffentlicht ist, was man da eigentlich mit machen kann.
Ja. Das klingt auch logisch, oder?
Finde ja.
Ich eine gute Idee.
Ja, also ich finde, zu manchen Sachen ist es natürlich logisch, was man damit machen kann, wenn du Bolognese-Gewürz hast. Ich weiß nicht, ob es eins gab. Aber bei manchen Sachen ist es ja schon ganz schön, mal noch eine Idee zu haben, was man sonst damit machen kann. Und ich glaube...
Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn ich da einsteigen darf, was macht man mit Engelspups? Da war ich total ratlos.
Dann hast und du doch so, meins, hast du gelesen, oder?
Genau, und dann habe ich über dich erst erfahren, dass es eigentlich für heißen Caipirinha ist.
Ah, ja, ich finde auch diesen Namen, ich weiß auch nicht, irgendwie haben die es mit Pups. Ich glaube, das erste war Weihnachtspups.
Ja, oder Rentierpups?
Nee, ich glaube, Weihnachtspups, das ist ja vielleicht für gebrannte Mandeln oder sowas. Ich weiß es nicht. Finde ich hier und da schon ein bisschen affig ist zu gemein, kindisch. Also irgendwie Engelspups, ich dachte, oh mein Gott, als ich das gehört habe und dann habe ich darunter gelesen, es ist für heißen Caipirinha, eine Gewürzmischung. Und das Schöne ist bei den Gewürzmischungen, wenn man einfach so auf die Zutatenlisten guckt, was da so an Zutaten drin sind und sich damit einfach was überlegt, ne? Dass man nicht so verkopft an die an sich an dem Namen aufhängt, sondern einfach schaut, was ist da an Gewürzen drin und damit irgendwas machen.
Ja.
Und bei dem heißen Caipirinha war ich dann Limette, Rum, Minze, was kann man damit Schönes machen? Ich glaube, so Caroline war, glaube ich, sogar auch hier, wir haben mal drüber gesprochen, so, ach, so Jakobsmuschel wäre bestimmt geil. Und dann habe ich einfach um die Jakobsmuschel mit diesem Caipirinha-Gewürz das Ganze gedreht. Man muss ja wirklich sagen, dass also die von den Zutaten her sind diese Gewürze ja wirklich echt schön.
Ja, also das stimmt schon, ne? Das also und auch jetzt von der Hochwertigkeit der Gewürze, die du jetzt mit deinen Zutaten kombiniert hast, ne? Das finde ich einfach passt gut zueinander.
Ja, also ein gebratene Jakobsmuschel gewesen, die ich natürlich mit ein bisschen von diesem Caipirinha-Gewürz gewürzt habe. Da macht man ja auch gerne schon mal bei der Jakobsmuschel ein bisschen Zucker drauf, damit das schöne karamellisiert, ein bisschen Kruste gibt, also leicht mehliert. Und dann habe ich halt dieses weil auch ein großer Bestandteil in diesem Gewürz auch Zucker ist. Ja. Habe ich die damit gewürzt. Dann habe ich ein Minz-Pistazien-Pesto gemacht, um die Minze aufzunehmen. Da habe ich auch ein bisschen von dem Gewürz reingetan. Und weil ich irgendwie den Rum dann noch reinbringen wollte, habe ich eine Rum-Beurre Blanc gemacht. Das ist ja normalerweise eine Buttersoße mit Wein. Und ich glaube, ein bisschen Basis ist auch der Wein gewesen. Aber der Hauptbestandteil ist Butter und dann halt noch Rum. Und im ersten Moment habe ich gesagt, das wird da wahrscheinlich eh verfliegen und du merkst es nicht. Aber es hat nachher in der Komposition eine schöne, echt eine schöne Rumnote gehabt. Und dazu, ja, dazu gab es Guacamole und dann wurde das Ganze nochmal mit ein bisschen von dem Gewürz bestreut. Und dazu ein Baguette und aus die Maus.
Ja, geil. Sehr schön. Jetzt habe ich Hunger. Toll.
Ja. Ich auch.
Ja. Und du warst aber schon fleißig. Du hast schon einiges abgeliefert hier.
Ja, direkt der Tag danach war ich dann wieder dran. Das war.
Habt ihr euch zugelost oder hat jeder ein bisschen so ausgesucht, was er gerne haben möchte?
Ich habe drei Gewürze bekommen. Die soll ich dann machen. Ich wusste nicht, was ich kriege. Ich habe gesagt, ich bin ja für sowas immer gern zu haben. Ne?
Wenn, ja, okay.
Wenn das, ich glaube, die Jungs haben auch gesagt, ja, es ist schon für sie schwierig, weil hier, ja, versuch dich mal dran. Und ich hatte da total Bock drauf.
Ich finde sogar, da hast du echt noch gute Gewürze bekommen. Also in dem Sinne, dass man da was Kreatives mitmachen kann.
Ja, wobei ich mich dann am Ende auch gefragt habe, wenn du dir, ich bin dann ja auch erst in diese Ankerkraut Facebook-Gruppen eingetaucht und sowas. Das ist ja schon eigentlich ein bisschen Gaga, was ich da an Rezepten gemacht habe. Das ist ja schon so vielleicht ein bisschen sehr abgespaced, was.
Ja, das stimmt.
Ich würde gerne mal wissen, ob überhaupt einer das überhaupt mal nachmacht.
Nee, aber es ist so, also ich ist ja jetzt das dritte Jahr, dass so mit den Ankerkraut-Kalendern, oder ist das vierte Jahr, wo ich da mit am Start bin und dann ist es halt jedes Jahr so eine mega Inspiration, irgendwas zu kochen, dass vielleicht nicht am gleichen Tag was gemacht wird, aber weißt du, so, du hast das Rotkohlgewürz und dann planst du halt in der Weihnachtszeit Rotkohl ein, ne? Und dann, weiß ich nicht, eben halt wie mit dem Engelspups, dann planst du einen, dass du irgendwie zwei Tage später mit deiner Frau da so einen heißen Caprini mit dir machst oder sowas. Das ist so.
Ja, ich weiß.
Also natürlich, also gerichtmäßig so komplex wie du, macht das so gut wie gar keiner da.
Ich frage mich auch, ob es einer gesehen hat und denkt, ach, das will ich auch mal machen. Mich würde echt mal interessieren, ob das wirklich einer machen würde. Zum Beispiel, ich meine, das ist ja jetzt wirklich vielleicht ein bisschen überheblich eben gewesen, dass ich die drei gekriegt habe, die drei Gewürze. Camillo hat gebacken. Am ersten Tag war es Weihnachtspups, hat einen geilen Apfelkuchen draus gemacht. Ich habe jetzt, ich meine, der Camillo, der ist ein geiler Griller und dass er auch backen kann, habe ich nicht gewusst. Das Ding sah echt richtig gut aus.
Ja, wo ist denn dieser Kuchen? Wann hat der das denn gepostet?
Das war der allererste. Also er hat auf Instagram findest du es, glaube ich, nicht in den Kacheln, sondern wir haben ja eine Facebook-Seite, die werde ich auch verlinken, einfach Adventskalender-Rezepte. Und da ist das erste Rezept halt dieser Apfelkuchen gewesen und das sah richtig geil aus.
Ihr habt so wirklich eine extra Facebook-Seite dafür gegründet?
Ja, natürlich.
Eieiei.
Da hast du nachher eine schöne Übersicht über die ganzen Gewürze, die ganzen Rezepte dazu und ja, ich finde halt, das war auch das Schöne, warum ich gesagt habe, da mache ich auf jeden Fall mit, das macht auf jeden Fall total Bock, irgendwas zu kriegen und dazu was auszudenken. Das mache ich einfach total gerne. Und deswegen habe ich ja gesagt, blind, ich mache das, gib mir die Gewürze, ich überlege mir was dazu.
Ja.
Und das zweite war Golden Milk Gewürz. Kennst du Golden Milk?
Ja, klar.
Ja, wer kennt das nicht?
So eine Kurkuma-Latte macht man damit, ne?
Du machst deine Kurkuma-Latte, genau. Also das ist eine Gewürzmilch, eine würzige Milch mit Ingwer, Zimt und halt der Hauptbestandteil ist Kurkuma und das wird halt knallgelb oder golden.
Ja, aber das Gewürz heißt ja Golden Milk und aber macht man dann damit eine Golden Milk Latte oder eine Kurkuma Latte?
Nee, das ist eine Golden Milk. Du machst hier eine Golden Milk Latte dann. Also das heißt nicht mehr Latte,
ja, weil
du hast
Latte schon Milk. Ja, Latte ist dann mit Schaum und warm, aber...
Nee, also im Grunde geht es darum, dass du mit dem Golden Milk machst du dir dann eine heiße Milch, eine gelbe heiße Milch. Da ist ja dann ja, alles... Okay. Das ist, also, the Golden Milk ist, glaube ich, nicht nur Kurkuma,
eine Golden Milch.
Ja. Das ist ja eine Gewürzkomposition, glaube ich, für eine Golden Milk. Und die ist halt quasi als Basis, kriegst du das dann und kannst es dann anrühren. Und da habe ich mir dann halt eine Panna Cotta zu ausgedacht. Also das Ganze mit Sahne und Gelatine halt im Gläschen steif werden lassen. Und dazu Mango, Maracuja, Pistazien, Himbeer, so als kleines Dessert. Da könnte ich mir vielleicht schon eher vorstellen, dass es jemand nachmacht.
Ja, also ist schon noch natürlich Panna Cotta so ein bisschen sowas so mehr fancier als so normale Hausbrauenküche, ne? Mhm. Muss ja auch so sehen, so Ankerkraut wird so von so Foodies schon benutzt, aber erreicht vor allen Dingen so auch viele so 0815 kulinarische Leute, würde ich mal sagen, so ein bisschen so, ne?
Ja.
Die da so, ne? Mal, und da ist schon eine Panna Cotta was Besonderes, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht, wie oft macht man eine Panna Cotta normalerweise.
Ja, dabei ist es so einfach. Ich finde, das ist auch so ein... Ja. Das erste Mal hatten Freunde von uns, das ist schon... das müsste 15 Jahre her sein. Nee, so lange ist es nicht her. 12, 13 Jahre. Da haben die eine Mohn-Panna Cotta gemacht. Und ich finde, eine normale Panna Cotta hat man immer gegessen. Aber da kam es mir das erste Mal, dass man einfach mit einer Panna Cotta total geil Aromen transportieren kann. Ich habe danach eine Matcha-Panna Cotta gemacht. Oder so. Also du hast halt, kannst mit Farbe spielen und dann halt auch weiter mit Optik, mit Aromen und irgendwie, du hast ja eine Basis, das ist Sahne, das ist pures Fett. Da kannst du so schön eigentlich so deine Aromen drin platzieren.
Ist halt ein mega krasser Geschmacksträger, ne?
Eben. Und das ist
super vorzubereiten. Du kannst ihn wieder vorbringen am Ende, so gesehen. Ja.
Das stimmt, ja. Du kannst es in jede Form bringen. Stürzen und so Nummern, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wenn du es einfach in ein Weckgläschen machst, sieht schick aus, dann kannst du da oben noch einen Spiegel aus Himbeere draufknallen, wenn du jetzt eine ganz normale Panna Cotta machst. Das ist im Grunde echt easy und ist auch für Weihnachten ein geiles Dessert. Ich weiß nicht, ob du einen Lebkuchen Panna Cotta machen kannst. Müsstest du einfach richtig schön fein mörsern, mal kochen.
Ja, durch die, ne? Und fertig.
Ja, also das ist auf jeden Fall
Printen Panna Cotta, wolltest du sagen.
Printen. Oder ein Dominostein Panna Cotta. Warum nicht?
Ja.
Marzipan.
Ja, Dominostein, da müsstest du ja eigentlich die Schichten machen, ne?
Auch nice. Auch sehr nice, ja.
Nee, aber das ist schon, es ist halt super fieser. Ich kenne das von der Wolkenburg, ne? Da gab's so, du hast ja eigentlich immer du hast immer irgendwas mit Obst gemacht, eine Cremesache, eine so eine Sorbet-Geschichte und so, und immer diese Cremesache war meistens irgendeine abgewandelte Panna Cotta, eine Kaffee-Panna Cotta, eine Nougat-Panna Cotta oder eben halt, wenn es keine Creme Brûlée war halt, ne?
Ja. Also Creme Brûlée ist natürlich auch King, würde ich mir auch fürs Weihnachtsmenü wünschen, aber was das Schöne finde ich bei einer Panna Cotta ist, da sie kalt ist, ist sie auch so, sie erfrischt und sie hat auch nicht so dieses schnell Fölle, ne? Also das geht und hinten immer noch drauf.
Ja, und bei einer Panna Cotta, es kann, ich sag mal so, es ist eigentlich noch relativ gelingsicher, wenn du zu wenig oder zu viel Gelatine drin hast, dann ist halt die Konsistenz mal weicher, mal fester, aber es ist immer noch in Ordnung, ne? So, also ich glaube nicht, dass man da einen steinharten Gummiadler rausbekommt. Habe ich auf jeden Fall noch nicht so erlebt.
Ja, mein Problem war, das habe ich das bei der Golden Milk Panna Cotta, bei meinem ersten Versuch, habe ich es übertrieben. Zum einen war es so, dass das Golden Milk Pulver eine gewisse Bindung auch mitbringt. Da habe ich einen Teelöffel zu viel drin gehabt und ein Blatt Gelatine zu viel drin. Und das war zu fest. Ich habe noch nie eine zu feste Panna Cotta gemacht, aber da musste ich...
Noch nie von gehört.
Ja, es war scheiße. Es war... wir hatten auch Gäste an dem Abend da, die haben das auch gegessen, wurde nicht aufgegessen. Das war...
Ah, ja.
Also die Aromatik war total cool, aber es war einfach zu feste. Ich musste das Rezept einfach dann nochmal abwandeln und abmildern. Also weniger Gewürz und ein Blatt weniger Gelatine.
Ja, aber was ich zum Beispiel sagen muss, was ich immer einer Panna Cotta vorziehen würde, wäre ein Eis.
Fürst Pückler, ne?
Nein.
Weihnachten oder was?
Nein, nein. Aber so, ich habe auch keine Eismaschine zu Hause, aber eigentlich das, was du als Panna Cotta machen konntest, kannst du eigentlich immer auch als eine geile Eissorte machen.
Ja, bin ich völlig bei dir. Golden Milk
Eis habe ich auch noch nicht gesehen, meine Güte.
Siehst Golden Milk Eis, Martin, das wäre ja auch eine geile. Ich habe noch so eine Eismaschine hier zum von einem befreundeten Restaurant, die machen das, die habe ich erstmal mir ausgeliehen für den Supper Club, danach haben wir sie repariert, weil die einfach auch schon ewig nicht mehr gelaufen ist. Und die habe ich noch hier stehen und einfach ein Kompressor? Geiles... Kompressor? Was?
So ein Kompressor-Eismaschine?
Ja, genau.
Okay.
Das ist halt richtig geil, wenn du, also ich mache damit eigentlich schon ein Vanilleeis mit echter Vanille und ich weiß, ich glaube, es sind ich müsste jetzt, ich glaube, das sind 20 Eigelb auf 2 Liter Sahne. Das ist einfach eine Aromatik. Da ist schon allein Vanille geil. Aber du hast völlig recht, neben Panna Cotta ein selbstgemachtes Eis ist auch eine super geile Basis, super vielseitig. Da wollte ich eigentlich auch viel ausprobieren, habe ich auch nicht gemacht.
Ja, mir ist jetzt so die Parallele aufgefallen, weil eigentlich so Grundprodukt ist ja immer Sahne, wie bei Panna Cotta und bei Eis. Und alles, was eigentlich, glaube ich, bei Eis gut funktioniert, würde wahrscheinlich auch bei einer Panna Cotta funktionieren. Also wenn wir auf der Seite der Milchbasis Eis sind, so Sahnebasis, also natürlich das andere ist dann...
Sorbet finde ich auch wirklich schwierig.
Also ein gebundenes Gelatine, gebundenes so Fruchtding ist, glaube ich, Wackelpudding. Schön Himbeer, Zitrone oder
Meister. Ja, also das ist so meine Benchmark wäre da Häagen-Dazs Mango. Hast du schon mal gegessen?
Nee, das habe ich schon gegessen. Und ich habe heute noch überlegt, ich bin dran vorbeigegangen, da gab es Häagen-Dazs Zitronensorbet mit Orangenzesten, Mandarinenzesten. Mhm. Und da dachte ich so, boah, soll ich machen? Aber ich so, nee, komm ey, jetzt in der Jahreszeit Eis ist auch einfach zu hart. Sagt der Mensch, der 3 Stücke Zitronenrolle im Einkaufswagen hatte, weil die Zitronenrolle bei Brittenschmitz sagenhaft gut ist.
Also, okay, da bin ich völlig bei dir. Das, wenn die geil gemacht ist, Zitronenrolle ist echt Träumchen. Aber ihr habt doch bei euch um die Ecke auch so einen geilen Eisladen. Hat der jetzt auf?
Gute Frage, weiß ich gar nicht.
Wie heißt der nochmal?
Das ist von Törtchen, diese krasse Patisserie, die haben hier einen, der heißt, genau.
Sommer war ich da.
Ich weiß es jetzt gerade nicht, die haben aber 3 Eisdielen davon. Und,
also sowas mal außen vorgenommen, das ist natürlich wirklich, wir hatten auch irgendwelche Sorbet-Eis-Geschichten da, die waren auch mega geil, aber ich glaube, jemand hat eine Vorstellung davon, wie bei den Häagen-Dazs Eisdielen, wenn du da so ein cremiges Mango-Sorbet. Das fand ich einfach wow. Hätte ich jetzt Respekt vor, das selber zu machen. Keine Ahnung.
Hier, Schmelzpunkt heißt die.
Schmelzpunkt, okay. Ja. So.
Ja.
Nice. Ja, und das ein Rezept folgt von mir noch. Also ich habe 3 Rezepte. Das ist aber, glaube ich, am 21. bin ich erst dran. Ich will jetzt nicht spoilern.
Also ordentlich Zeit, sehr gut.
Ich habe das am Sonntag endlich, ich habe schon mal dafür eingekauft und habe dann irgendwie keine Lust gehabt, es zu machen. Also so viel sei gesagt, es war Blattspinat, hatte ich gekauft, frischen Blattspinat und dann hatte ich dann doch keine Lust zu machen, weil es mir dann zu aufwendig wurde. Letzten Sonntag habe ich es endlich geschafft und es war sehr lecker. Aber seid gespannt, was es wird. Ich verrate es nicht. Was aber krass ist, ist, ich habe den Adventskalender, den wir jetzt verkochen, habe ich selber nicht hier. Also ich habe nur die 3 Gewürze davon. Meine Frau hat mir einen, unabhängig davon, sie wusste das auch nicht, einen Ankerkraut-Adventskalender geschenkt.
Ja.
Und war dann schon leicht panisch, als sie erfahren hat, dass ich dann auch noch einen kriege für die Aktion hier. Und war dann ganz glücklich, das war der kleine Barbecue-Adventskalender mit den Tütchen.
Ah, ja.
Dann habe ich von ihr den Deluxe, diesen großen Weihnachtsbaum.
Ja, das ist sogar der über dem Premium, genau.
Ja, den habe ich von ihr bekommen. Den Premium haben wir ja jetzt, glaube ich, den verkochen wir ja gerade. Und dann gibt es ja noch weitere. Gibt es noch irgendeinen Teekalender?
Ja. Und ich habe mich lustigerweise heute noch, ich war ja im Ankerkraut-Store kurz, weil es so voll war bei Prentenschmidt gerade. Und dann dachte ich, ich gehe mal kurz Hallo sagen nebenan. Ich kenne ja den aktuellen Store-Manager und von der Eröffnung noch gut. Und der, dann meinte ich so, ja, ich wollte schon dreimal bei euch rein, aber es war immer so voll. Aber Gott, ich habe ja den Kalender und ich werde ja gut versorgt mit neuen Gewürzen. Und er hat so begeistert von dem Teekalender erzählt, weil du hast jeden Abend einen Tee drinne, also jeden Morgen einen Tee drinne, und das sind dann immer zwei Gläser und es ist eigentlich schön, so in der Adventszeit so irgendwelche neuen Teesorten immer auszuprobieren. Ja. Und da sind 16 neue Sorten drin, die es noch nicht gibt, auch bei Ankerkraut auf dem Markt. Also die haben 16 neue Sorten, auch echt überraschende Geschmackskompositionen. Ja.
In dem Deluxe waren jetzt auch ein Tee drin. Was ich auch sehr schön finde bei den Tees, ich weiß nicht, ob die alle so aufgebaut sind, die haben diese dreieckigen Seidennetze.
Genau.
Als Teebeutel. Keine Ahnung, ob das irgendwas über die Hochwertigkeit der, also zum einen mache ich mir da über die Hochwertigkeit der Gewürze keine Sorgen, wenn ich mir die Gewürze angucke, aber ich finde es einfach, die sind einfach, ich finde diese Teebeutel einfach wunderschön.
Na, es ist schon eine ganz andere Herangehensweise, oder? Wenn du schon so ein hochwertiges Produkt in der Hand hast, so, also von der Haptik und so, und damit was machst, als wenn du da so ein Läppchen Teebeutel reinpackst. Das ist 0,15, ich weiß es nicht. Also vielleicht, ob das überhaupt was bringt, aber sieht schon mal geil aus und macht was her und man sieht das Produkt ja auch durch dieses Material.
Ja.
Ja, man sieht, dass da wirklich so Blüten und alles Mögliche drin ist.
Aber ich habe diesen, es war irgendein Kirsch, einen Fruchttee, keine Ahnung, ich habe den so an meine Frau weitergeschenkt und ihr viel Spaß damit gewünscht. Das war auch, da waren mehrere Teebeutel drin. Ich weiß nicht, ob da 10 Stück drin sind oder 8. Aber bei Tee ist es bei mir echt schwierig. Ich trinke eigentlich am allerliebsten Grün- und Schwarztee und dann hört es bei mir auf. Vielleicht mal Rooibos ohne andere Aromen noch, aber im Grunde bin ich echt so ein total puristischer Teetrinker. Alles, was so mit Frucht und Kräuter und irgend sowas, das ist alles irgendwie nicht so meine Welt.
Ich will immer sowas probieren, dann mache ich mir einen Tee und dann steht diese Packung da 2-3 Jahre und dann schmeißen wir das weg.
Ja.
Oder ich koche das und dann mache ich das als Eistee kalt im Sommer. Das ist geil.
Ja, stimmt, da hatte ich jetzt auch bei uns in einem im Feinkostladen oder in einem Weinladen, der halt auch viel mit Pralinen und Tee macht, der hatte auch einen besonderen Eistee da mit Pfirsich. Also so ein Pfirsich-Eistee zum selber aufgießen, wo halt auch so Pfirsich getrocknete Würfel, große Placken drin waren. Den hatte er da zum Probieren gehabt. Den habe ich da probiert und den habe ich dann auch gekauft für zu Hause. Aber eher kalt. Ich mag das nicht, wenn die warm sind, weil es ist total bescheuert, ich vermisse immer Aroma, wenn die heiß sind. Weißt du, das ist so. Du riechst da dran und denkst, jetzt kommt, weiß Gott, was für eine Aromabombe. Und im Grunde ist es dann so, ich finde es dann fad.
Also ja, dann musst du wenigstens mal den Ankerkraut-Tee eine Chance geben, mal bei deiner Frau.
Wahrscheinlich muss ich das machen, aber das ist auch nicht böse gemeint und ich glaube, das ist einfach auch, wie Tee funktioniert. Das ist ja bei grünem Tee auch so, aber bei grünem und schwarzem Tee finde ich es in Ordnung. Und im Grunde bin ich immer enttäuscht, das ist mir immer zu fad. Diese ganze Aromatik ist, ja, also ich bin da noch nicht so richtig in dem Game drin, was den Tee angeht.
Ja, wer weiß, ob wir da jemals ankommen.
Also, auch geil fand ich euren Eistee von der fetten Kuh.
Ja, der ist schon mega geil. Aber ist auch Schwarztee-Basis wieder, ne?
Ja, stimmt.
Hast du das? Ja. Ja, den vermisse ich auch gerade wirklich sehr. Den haben wir jetzt während der Zeit als Takeaway-Ding ja nicht, ne?
Mhm.
Und das war schon ein geiler Tee. Also das war schon so, wenn ich mal was getrunken habe mit Zucker und so, dann habe ich mir den mal so 2-3 Mal die Woche gegönnt. War schon verdammt geil. Ah, schade Schokolade.
So, ich habe auch noch einen kleinen Weihnachtsgeschenketipp. Vielleicht, falls ihr noch jemanden mit einem also für einen Koch oder eine Köchin, die immer euer Essen zubereitet zu Hause, noch eine Freude machen wollt. Ich habe heute den Hall 2 Rollschleifer getestet.
Was?
Was? Ja.
Du bist schon hier bei 2.0, Schweinerei.
Ja, da bist du bei iPad 3.0, ne?
Ich roll hier meine Messer noch über das alte Modell.
Ja.
Rollt aber auch immer noch super, muss ich sagen.
Ja, das ist auch, ich habe mich auch gefragt, wie die dir 2 rausgebracht haben. Ey, was wollten ihr eigentlich noch verbessern? Ne? Das war das Erste, was ich halt dachte. Und im Grunde ist der Erste auch noch völlig solide und super. Der 2 hat einfach so ein paar Kniffe, die sind schon echt nice. Die haben ja jetzt auch noch den Cruise und den Pro.
Mhm.
Den Pro habe ich nur im Video gesehen und dieses Konzept fand ich also völlig abgespaced, mit der Kugel gelagert, irgendwas noch, der dann noch 3-mal, 4-mal schneller nochmal in sich rollt, während du eine Bewegung machst, das ist schon krass. Aber jetzt so der Hall 2 ist ja jetzt quasi der solide Nachfolger vom Hall 1.
Ja.
Ich fand echt schön, dass der hat jetzt da bin ich jetzt nicht sicher, ob hat der auch eine Diamantscheibe, der erste?
Ja, hatte der, ja.
Ah, okay. Aber die Abziehscheibe ist Keramik. Das ist ja bei beim 1 Edelstahl. Oder jetzt ist ungesundes Halbwissen. Also da ist ja eine du hast ja einmal die Schleifseite und dann hast du ja noch die Stahlseite, mit der du es halt dann.
Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall Metall, genau.
Genau. Und das ist beim 2 hat es Keramik.
Ah, wie geil. So als Finisher. Quasi.
Genau. Das halt fand ich viel gebracht. Und ansonsten hat der dieser Messer-Magnet-Anklipp Ding sie halt 2 Winkel jetzt. 15 und 20 Grad.
Ja. Das ist schon krass, vor allen Dingen. Jetzt müsste man mal überlegen, weißt du, für welche man 15 braucht und für welche 20? Oder macht man erst 20, dann 15?
Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Es wird halt so gesagt, dass die 15er ist halt für die hochwertigen Damastmesser und so weiter. Und der 20er eher für die Standard-Küchenmesser.
Und was hatte der alte Hall?
Der hatte 15.
Ah, okay.
Meine ich. Ja. Der hat 15, genau. Der erste hatte 15. Da fand ich aber auch ein Stückchen besser. Da müsste ich jetzt bei dem 2 ausprobieren, dass du halt diese kleine Kerbe hattest für kleinere Messer.
Okay, die gibt es beim 2 jetzt nicht mehr?
2 nicht mehr. Ich glaube, der Magnet ist vielleicht ein bisschen stärker. Bin aber gespannt, ob der genauso gut funktioniert. Das kleine Messer habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ja. Aber ja. Wie gesagt, man hat jetzt bei dem 2 halt einfach 2 Schleifwinkel und ich habe jetzt auch schon, wenn man sich seine Messer mal ein bisschen anguckt, teilweise stehen die Schleifwinkel drauf.
Wie meinst du das?
Mit welchem also zum Beispiel bei dem was sind das? Porsche.
Ja.
Steht's drauf. Und ich glaube, das ist ein Schleifwinkel, der nicht passt.
Ja, du machst den quasi dann einen neuen Schliff rein, ne? So gesehen, komplett neu.
Ja,
ne?
Wenn du das dann betreibst, würdest du einen neuen Schliff reinmachen, ja. Da weiß ich halt nicht, ob ich das will oder nicht.
Und worauf du mal achten musst, ist natürlich, dass du nicht zu viel Material abträgst, ne? Geht halt auch mal schnell mit so einem Ding. Ich denke mal, beim Pro bist du ja ratzfatz dabei, wenn der 3-4 Umdrehungen macht.
Wobei, ich frage mich jetzt gerade, auf dem Messer steht Kai 6 Edge 60 Grad HRC. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich schneide. Also es ist ein Härtegrad, ich glaube, scheiße. Es steht wahrscheinlich dann nicht drauf, welchen Schleifwinkel das Ganze hat.
Googlest du Schleifwinkel, japanische Messer, kommt natürlich erstmal 5 Werbung von Hall. Also schon mal alles richtig gemacht.
Ja. Und ob du jetzt ein 1 oder 2 hast, ich glaube, du kannst den 1 ja auch noch kaufen. Ich glaube, der Preisunterschied sind 20 Euro. Also wie gesagt, beides einfach geil. Ich finde, das Grundkonzept ist einfach geil, dass das Ding die gleiche immer den gleichen Winkel hat. Ich finde, das ist nach wie vor die größte Innovation an diesem ganzen Schleifding, dass sich das, dass der Winkel immer gleich bleibt.
Ah, guck diese Cooks an hier. Japanische Messer haben 15 Grad und europäische Messer 20. Auch gefährliches Halbwissen. Aber steht hier drinne.
Wo steht das drinne?
Bei Knives and Tools gibt's, ich habe einfach Schleifwinkel japanische Messer gegoogelt und dann der dritte oder vierte Eintrag erklärt, dass das japanische Messer 15 Grad haben, europäische Messer 20.
Okay.
Das heißt, wenn du jetzt ein F-Dick-Messer nehmen würdest, die sind hier auch als Beispiel angeführt, die haben 20 Grad und du nimmst dann das alte Ding, dann machst du den 15er rein. Ist das jetzt schlecht für die Klinge oder ist das okay?
Was meinst du, wenn du jetzt deine F-Dicks mit 15 Grad
Ja, dann wenn du 15 Grad Winkel hast, dann ist ja oben das ein bisschen dünner, wo die Klinge ist, so, weißt du? So, ja. Wo die Spitze ist.
Ja.
Ja. Und dadurch vielleicht bricht es ja dann auch schneller oder so. Auf jeden Fall veränderst du ja auch den ganzen Winkel, den sie sich gedacht haben, ne?
Mhm.
Ist es jetzt schlechter oder ist es egal, gleich egal, ne? Oder ist der Stahl härter von den japanischen Messern oder von unseren? Bricht es dadurch schneller oder hast du dann schneller eine Kerbe mal drinne? Ist halt alles so ein bisschen ungewiss, ne?
Ja.
Hier müsste man mal hier den Schöpfer fragen. Vielleicht muss man mal eine Folge mit ihm machen. Ja. Wenn ihr Interesse habt an sowas, könnt ihr ja natürlich auch mal in den Kommentaren nachfragen, dann oder Bescheid geben, dann können wir da vielleicht mal Kontakt aufnehmen.
Ja. Also ich bin ja sonst eigentlich ein bisschen faul, was das Messerschärfen angeht. Aber das macht echt richtig Spaß mit dem Gerät. Also ich muss jetzt sagen, Hashtag Werbung, keine Ahnung. Also es ist wirklich. Also ich bin.
Aber es ist so einer der wenigen Innovationen, die es so in den letzten Jahren so irgendwie gab, oder?
Bei dieser Messer, beim Schleifen oder überhaupt?
So im Küchenbereich, ne? Oder überhaupt, weil, guck mal, du hast so bei den Grills, hast du vielleicht so als komplett neue Kategorie den Scotty, ne? Bei dem Messerbereich hast du diesen Holz.
Ich finde das jetzt also ein bisschen episch weit gegriffen, Mann. Du hast jetzt zum Beispiel auch den Beefer.
Ja, Beefer ist aber, genau, ne? Das ist auch die gleiche Kategorie. Aber Beefer ist jetzt auch schon 7 Jahre her oder 8.
Ja,
ne?
Klar. Aber du hast ja. Ne? Dann hast du die neuen Backöfen, die dann irgendwie dieses, wie war das, die aus ein Stück Fisch in einem Eisblock garen können, dass diese Zonen irgendwie.
Ja, aber das ist jetzt auch noch nicht so, dass du den so jeder normal Mensch das kaufen kann, ne?
Doch. Miele hat das Ding, glaube ich, zur Marktreife. Das kannst du dir da einbauen, vielleicht. Aber
ja, aber ich meine, so Otto Normalverdiener.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Ding kostet.
Ich weiß, was du meinst, ne? Aber so oft finde ich, kommt es nicht vor, dass so sowas irgendwie so entwickelt wird, was so komplett neue Kategorie hat, ne? Wahrscheinlich, wenn die Glück haben, haben sie noch ein Patent drauf. Und das ergeht dann nicht so wie beim Beefer, dass man 10.000 Nachbauten bald hat, ne?
Ja, ich finde vor allen Dingen bei diesem Schleifer, das wie simpel. Es ist ja so eine so simple Logik, dass da jemand dann jetzt so drauf gekommen ist und es umsetzt und es einfach so super funktioniert. Das ist jetzt nicht um irgendwie um 25.000 Ecken gedacht irgendwas, was dann irgendwie geil ist, sondern das ist so pur simpel funktional. Und das finde ich total verrückt an der ganzen Nummer.
Ja, das ist schon. Ja, aber guck mal, im Schleifbereich, wenn du dich umschaust, es gibt diese Schieblehre für den Stein, es gibt diesen Schleifstab. Ich meine, was echt nicht schlecht ist, es gibt auch von FTIC diese Dinger, wo du die durchziehst, ne?
Ja, habe ich auch, hier bin ich eigentlich bisher auch sehr begeistert von gewesen, nur wenn es hochwertigere Messer sind, würde ich die jetzt nicht unbedingt da durchziehen.
Ja, und was man sagen muss, ist auch eher immer so zum Scharfhalten, nicht zum Schärfen, ne? Das ist auch nochmal so ein Ding. Das ist mal so eine Teilsache, was manchmal meine Mitarbeiter nicht so verstanden haben. Ne? Die meckern dann, dass nach 2 Monaten die Messer stumpf sind. So, hab das mal benutzt. Ne, das funktioniert ja nicht. Aber wenn du musst halt jeden Tag mal ein Minütchen da durchballern. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Und die, ein Kumpel von mir hat auch, der ist ja auch ein Messerfreak, der hat auch seine eigenen Messer geschmiedet und so einen Kram gemacht.
Ja.
Und dieses schiebleeren Ding, was du ja meinst, da wird das Messer ja auch eingespannt.
Ja.
Und dann hast du ja so ein Ärmchen mit einem eingespannten Schleifstein, den du dann da drüber ziehst und so ein Gerät hat der sich jetzt auch irgendwie angeschafft. Das ist aber ein richtiges Möbel, ne? Der kann damit, glaube ich, auch Wellenschliff schleifen und kann deine, wie heißt es, deine Scheren wieder schärfen damit. Ja, aber irgendwie.
Aber wenn du vor allem keine Ahnung hast, kannst du auch alles damit richtig verhunzen, ne? Das gibt's ja auch.
Ja, du, wenn du, genau.
Das sind ja diese typischen, also hier in dem so einem Gastrobereich ist das total bekannt. Es gibt so Schleifer, die dann so von Laden zu Laden fahren, ne?
Ja.
Und irgendein Dummer sagt immer ja und dann schleift er alle Messer und dann hast du viel für, also es, natürlich ist das stumpfe Billo-Messer besser, aber auch die großen, guten Messer hast du dann halt dann Schliff auf einmal drin. Das ist also richtig verhunzt. Ja. Aber was vielleicht mal interessant wäre, wirklich diesen Haul in der Gastro auszuprobieren, wie macht sich der über ein halbes Jahr in der Profiküche, wo jeden Tag viele Messer viel benutzt werden. Das ist eigentlich auch mal interessant.
Ja, kannst du ja deinen mal ausprobieren. Kannst du deinen Jungs mal geben? Nach 2 Wochen. Wo ist der? Weg. Ach, keine Ahnung.
Musst du gar nicht, dass das Holz aufquellen kann? Nee, das geht nicht in die Spülmaschine.
Ja, vielleicht haben die ja dann den Cruise oder was? Das ist kein Plastik wahrscheinlich, ne?
Aber was, weißt du, was der Cruise noch anders hat? Oder sind wir hier wieder in Abteilung gefährliches Halbwissen?
Nee, da habe ich mich auch dann in dem Zuge mit beschäftigt. Der hat 20 Grad Winkel nur.
Ja.
Und du kannst die Schleifscheibe nicht wechseln. Bei den anderen kannst du halt die Scheibe rausnehmen und dann noch andere Scheiben reindrehen, wie du die gekauft hast. Geht da nicht.
Ah, und der ist dann dafür ein bisschen günstiger, oder was?
Der kostet, der 2 Cruise kostet 99. Der Hall 1 kostet 119 und der Hall 2 139, also legst du einen 20 drauf.
Ja.
Für die 2 Winkel sollte man sich also überlegen. Und ich glaube, der Pro, der liegt bei 300 Schleifen.
Was mich jetzt so ein bisschen überrascht bei der Namensgebung, warum heißt der Cruise und nicht SE?
Tja.
Ja, also ich weiß nicht, ob du diese Präsentation damals geguckt hast. Ich habe so ein bisschen reingeskippt. Und
ja, ich auch.
Das war ja so schon Apple-Keynote-mäßig, ne?
Ja.
Ja, war schon geil gemacht, muss man echt sagen.
Nee, haben sie echt, aber echt ein schönes Produkt. Also es ist durch das Holz, fasst sich auch echt schön an. Ich weiß nicht, ob der Pro oder der Cruise, ich sehe da noch nicht so richtig, ob das auch Holz ist. Ist das lackiert? Keine Ahnung. Ich finde ja einfach geil, wenn du Holz in der Hand hast.
Ja, das sowieso. Das ist halt auch, ich würde mal sagen, ähnlich wie beim Beefer oder bei Scotty, ne? Du hast ein Produkt, wo du diese Wertigkeit spürst.
Mhm.
Ne?
Ja.
Oder wie unseren Burger natürlich.
Ja, natürlich.
Eieiei. Aber du weißt, was ich meine damit, ne? Also, naja.
Ja. Also der Pro, der hat ja ein Planetengetriebe mit einer Übersetzung von 1 zu 3. Das heißt, der macht in einer Bewegung 3 Bewegungen.
Aber ist der schon draußen? Oder kommt der noch? Der ist noch nicht draußen, ne?
Ich glaube, Camillo hat ihn jetzt auch schon
was?
Zum Test in der Story, glaube ich. Ich habe es gesehen. Ich meine, das war der 2 Pro. Aber hier steht Lieferzeit 16 Wochen. Also der.
Ich hätte also einen der ersten Vorserienmodelle oder so.
Aber es kann auch ungesundes Halbwissen sein. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, ich hätte ihn bei ihm in der Story gesehen. Er hatte ihn ja, Camillo war ja auch zur Präsentation dabei und der hat ihn ja auch schon in den Fingern gehabt. Der sagte schon, das Ding ist halt schon echt geil.
Ja, ist schon verrückt so. Ne? Manche beschäftigen sich halt mit einem Messer und sagen, oh, 100 Euro für ein Kochmesser ist zu teuer. Wir reden gerade über etwas, was das Messer scharf macht für 300 Euro. Aber es gibt für alles einen Markt. Also, ne?
Ja gut, ich würde jetzt vielleicht nicht die 80 Euro Messer, dann brauchst du vielleicht, da brauchst du den Pro auch nicht. Und
ich würde auch sagen, für ein 80 Euro Messer brauchst du auch noch kein Haul. Also, ne, ja. Da muss man schon so ein Messerset haben vielleicht, ne, so für 300 Euro oder 200 Euro.
Wer hat denn nur ein Messer?
Ja, aber weißt du, was ich meine? So nur für so ein, sagen wir mal, so ein Zwilling-Kochmesser für 59 Euro lohnt sich das, glaube ich, auch noch nicht unbedingt. Aber, ne,
Auch warum nicht, wenn du das damit schärf hältst oder scharf bekommst?
Du weißt ja, wie ich das mache, ne? Wenn ich ein neues scharfes Messer, wenn ich ein scharfes Messer brauche, ne?
Kaufst du ein neues?
Ich nehme einfach ein neues.
Ja. Ja, ja.
Ich hab auch noch drei unverpackte Messer hier, unausgepackte Messer hier liegen. So ist das nicht.
Angeber.
Ne? Ja, aber ja, das ist so das Problem, dass immer die Leute auch, glaube ich, manchmal denken, so was könnte ein Koch gebrauchen? Ein Kochmesser. Ja.
Mir könnte ja. Man da auf jeden Fall auch immer eine Freude mitmachen mit einem Messer, egal. Also.
Ja, du wolltest das jetzt nur noch mal klarstellen. Nicht, dass sie dir deswegen keine Messer mehr schenken.
Ja, also wie gesagt, ich bin da echt verrückt und habe auch beim Schärfen schon viel ausprobiert und das hier ist echt was, hat mich echt sehr überrascht. Und der 2 auch jetzt richtig schön. Also wie gesagt, wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt, weil es gibt ja fürs Kochen wirklich nichts Schöneres wie scharfe Messer. Das ist das, worüber ich mich am meisten aufregen kann, wenn ich mit stumpfen Messern hantieren muss. Deswegen, immer wenn ich irgendwo koche, nehme ich meine eigenen Messer mit. Sonst nix, eine Küchenschürze noch, aber ein Messer will ich eigentlich immer dabei haben.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Da habe ich auch die schlimmsten Sachen schon miterlebt, ja. Aber beim Burger Grill braucht man meistens nicht so viele Messer.
Das stimmt.
Eine gute Palette.
Hast du auch alles vorbereitet, ne?
Lassen.
Ja. Mise en place steht.
Ja, das Coole ist ja, bei uns kann man ja inzwischen so Burger-Sets bestellen, die man dann bei uns abholen kann. Also man bestellt es online einen Tag vorher und dann holt man es ab und dann hat man halt alles da, um Burger zu machen. Wirklich alles. Ne? Du musst nur noch grillen. Und es gibt auch Momente, wo ich das auch selber bestelle. Muss ich so sagen. Ne? Ganz ehrlich. Ich habe zwar dann so eine Tüte, die ich dann mitgebe, weil ich brauche nicht jedes Mal eine neue Thermotasche. Ne? Oder letztens haben die Scotty-Jungs zum Beispiel, waren die bei einem YouTuber zu Besuch und haben gegrillt. Dann habe ich den eine Tasche fertig gemacht, machen lassen. Und du kannst halt ein komplettes Gericht direkt grillen. Das ist halt schon cool.
Ja.
Ähnlich wie mit den ganzen Kochboxen, haben wir ja vorhin heute schon gesprochen, ne? Es gibt momentan so durch die Gastronomie, dass es nicht mehr so viele Wege gibt, Umsatz zu machen. Tolle, tolle Ideen, wirklich.
Ja.
Weihnachtskochboxen, Aufbaubestellungen, Silvesterboxen habe ich jetzt gesehen. Es gibt super, super gute, coole Sachen. Ja.
Ja, also wenn ihr die supporten wollt, aber ich habe jetzt auch gesehen, dass viele Restaurants, das fand ich schon echt krass, auch über Weihnachten aufhaben. Also, die also 24, 25, 26 hat die ganze Zeit aufhaben und Takeaway kochen. Das fand ich schon krass.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass es auch einen Markt gibt, dass die Leute es auch bestellen. Ich hoffe, dass es sich auch lohnt. Aber fand ich schon krass, sich am 24. da hinzustellen und abends für Leute zu kochen. Wird ja eh immer schwieriger. Aber das fand ich schon heftig.
Was du nicht vergessen darfst, also viele Gastronomen stehen aber wirklich mit dem Rücken zur Wand.
Ja.
Und
das
wird sie jetzt
daran
mal
auch so leid.
Kochen. Ja, und das ist, manche müssen halt jetzt gerade jeden Euro mitnehmen. Und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Die Sache ist ja, natürlich, es gibt jetzt Hilfe für November und Dezember, aber die haben ja auch schon gesagt, nach dem 10. Januar ist er vorbei mit, ne? Also dann kommt was anderes und das wird wahrscheinlich nicht so prächtig werden. Und dann müssen wir uns alle mal umschauen und gucken, wo wir bleiben. Naja.
Ich bin halt dann echt mal gespannt, wie das dann weitergeht. Weil irgendwie, du kannst ja nicht sagen, ihr macht zu und wir helfen euch nicht. Das ist irgendwie, ja, finde ich das krass.
Ja.
Naja. Toi, toi, toi. Ich hoffe mal, dass bald mit dem Impfen losgeht und dass wir vor allen Dingen jetzt nicht noch mal weiter höhere Zahlen kriegen, weil das sieht im Moment echt übel aus, gerade was die Todeszahlen angeht. Ne?
Ja, das ist das Schlimme, ne? Das ist nicht nur eine Zahl, das sind Menschenleben, ne? Das ist so, ja. Deswegen, das muss man sich immer vor Augen halten. Ich kenne inzwischen also schon einige Menschen, die jemanden kennen, die jemanden verloren haben oder ihren Vater oder Großvater oder irgendwas verloren haben. Also das steht so nah vor der Tür. Die Quarantänen kommen immer näher an einen selber ran, dass man Leute kennt und teilweise selber von betroffen ist und ja. Nicht schön. Deswegen sollte man sich jetzt gerade alles so, wo man Kontakt mit anderen Menschen hat, sowieso 2 oder 3 Mal überlegen, ne? Ja. Ob man das jetzt gerade machen muss und ob das wirklich nötig ist. Ja.
Ja, genau deswegen. Bestellt euch geiles Zeug nach Hause. Bleibt mit dem Arsch zu Hause. Genau. Kocht euch da was Leckeres. Kocht mal Sachen, die ihr vorher noch nie gekocht habt. Guckt mal im Mankerkraut Adventskalender vorbei und macht mal eine Jakobsmuschel und denkt ihr, der Küchenjunge hat es doch nicht alles.
Das Problem ist ja, dass der ja ausverkauft ist. Ne? Man könnte jetzt die Gewürze auf jeden Fall noch nachbestellen. Ach
ja, Engelpups gibt es ja gar nicht als Gewürz zum. Ja,
gibt es das gar nicht?
Nee.
Ach krass, ich hätte gedacht, dass das jetzt so einfach trotzdem zu kaufen gibt.
Nee, es gibt so ein paar Gewürze, die gibt es nicht.
Zum Beispiel diese, was war es? Es gab doch jetzt so Horrorcamp mit Sido und Knossi, auch so Ankerkrautgewürze, die habe ich heute noch im Laden gesehen. Die gab es so zu kaufen.
Ja, vielleicht gibt es die auch noch in einem Laden, aber im Onlineshop nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber selbst wenn es nicht Gewürze sind, geile Pasta, geht mal bei Bose Food vorbei. Ne? Die haben es auch, glaube ich, dann schwer, wenn die Gastro nicht abnimmt zu Weihnachten. Da gibt es richtig leckeres Zeug für zu Hause.
Ja. Wenn ihr in den Supermarkt geht, vielleicht dann nicht zu den Uhrzeiten, wo ihr wisst, dass alle immer in den Supermarkt gehen. Einfach mal bewusst überlegen. Natürlich gibt es Leute, die nicht so die Wahl haben, ne? Aber es gibt so Uhrzeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ich bin einmal durch einen dummen Zufall vor 4 Wochen oder sowas bei Kaufland Samstagnachmittag reingelatscht. Das war mir auch eine Lehre. Das war so grausam und ne, viele schimpfen auf Gastronomie und hast nicht gesehen, aber so Sachen sind halt auch Kernprobleme, wenn zu viele Menschen, glaube ich, in so einem Supermarkt stehen. Die Kassierinnen haben gar keine Masken mehr an, sondern nur so Schilde, da kriege ich sowieso schon zu viel. Ja, man sollte das jetzt gerade echt ein bisschen ernst nehmen und einfach mal ein paar Monate, Wochen oder Monate noch die Füße stillhalten. Ja, ich habe letztens auch sowas gesehen, irgendwie lieber Weihnachten nicht die Oma besuchen, statt sie Ostern zu beerdigen oder sowas. Irgendwie sowas ganz Übles, aber irgendwie, ja, ne, stimmt ja auch irgendwie ein bisschen, ne? Ja.
Ja, das stimmt auch. Das sollte man sich vor Augen führen. Und was ich auch, haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Lockdown drüber gesprochen, einfach per FaceTime, WhatsApp-Video sich so einen Arm, den man an den Tisch schrauben kann, der das Ding dann festhält, kannst du schön auf Augenhöhe, packst dir das iPad hin, kochst dir was Schönes, jemand anderes kocht sich was Schönes, du setzt dich einfach zusammen mit einem Glas Wein hin und machst es halt irgendwie so digitaler Natur oder mit dem Laptop, keine Ahnung. Einfach so Kochdates, die man früher halt gern gemacht hat, einfach mal ins Digitale verlegen und auf dem Weg Leute treffen und es ist so ganz witzig gewesen. Also wir haben sehr witzige Abende so erlebt.
Ja, und was ich jetzt zum Beispiel auch noch gerade mache, was ich eigentlich ganz gut finde, ich kaufe einfach ganz viele verschiedene so Lebensmittel aus verschiedenen Läden, die ich dann halt verschenke an meine Verwandtschaft, weil ich ja nicht da sein kann. Mhm. Also sprich irgendwie zum Beispiel heute bei Rewe, wo ich war, da gab es so, Rewe Richrath hat so ein eigenes Gulasch, ne, die lassen das selber machen. Mhm. Die waren auch lustigerweise vor 2 Wochen im WDR und Testsieger bei was auch
Gute?
Nee, aber
Die haben es verglichen, auf jeden Fall deren Konserve mit allen anderen, und die waren mit Abstand, haben die gewonnen, ne? Das ist das Einzige, was schmeckt, und die machen halt so richtig einfach bodenständiges Gulasch in der Dose, ne? Ja. Und dann habe ich meinen Eltern jetzt so und meinen Opa und meinen, ne, Onkel so also Sauerbraten gekauft, so eingekocht, und da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, ne, so irgendwie von Kaffee, geile Plätzchen und hier von Brittenschmitz was und so, und dann kommt so das eine zum anderen, ne, und dann kriegen die dies Jahr statt Geschenke und so einfach geile Gourmetboxen, ne, also so zu, nach Hause geschickt.
Geil.
Ja, weil man kann ja auch wahrscheinlich einfach nicht da sein dieses Jahr, ne, ja. Ja, und ist
dann,
halt so, ne.
Und dann, genau, ja. Verschenkt Essen irgendwo, irgendwas, was die Leute essen, und sagt den Leuten dazu, hebt's nicht auf. Macht es direkt. Stellt euch nicht für gut irgendwo hin, sondern macht's am besten direkt auf, kochen, essen und habt Spaß dran. Hatten wir ja schon mehrfach das Thema, sei es bei Gewürzen oder bei wunderbaren, besonderen Produkten, die man sich so lange irgendwo hinstellt, bis man sie leider wegschmeißen muss, weil man sie zu lange aufgehoben hat.
Das ist der größte Fehler, ne? So irgendwie was haben, was wirklich gut ist, und sagen, ja, das nehme ich mal für gut, sondern einfach machen. Statt das nach 3 Jahren auszukennen. Ich habe jetzt lustigerweise vor einer Woche meinen Gewürzschrank aussortiert, ey. Ich habe so viele Sachen weggeschmissen, die 2 oder 3 Jahre abgelaufen waren.
Und vor allem
ich habe auch teilweise bei Gewürzen und so nicht so das Problem, die zu benutzen, wenn die aromatisch noch in Ordnung sind, ne?
Ja.
Aber irgendwann dachte ich dann auch, ist auch jetzt okay. Vor allen Dingen, man braucht auch wieder Platz für Neues. Der Anker-Adventskalender.
Zum Beispiel, ja. Ich hatte das jetzt auch, du rechnest ja überhaupt nicht damit, wie lange du das Zeug manchmal schon hast. Ich hatte letztes Wochenende, stand auch vorne an, das war eine Pistaziencreme. Gibt's bei Rewe, feine Welt, keine Ahnung, so wie Nutella, nur von Pistazien. Hatte ich mal gekauft, ein Glas für ein Dessert, einfach so mal auf den Teller streichen. Es ist knallgrün, wahnsinnig geiles Pistazienaroma. Und ich hätte, glaube ich, 2 Gläser gekauft. Ich habe ein Dessert damit gemacht und habe gedacht, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Das stand da noch rum. Sollte man ja mal langsam dann vielleicht auch mal essen. Habe ich gesagt, komm, jetzt mach's einfach auf. Guck drauf, ist das abgelaufen im November 2019. Du hast das völlig vercheckt. Dann habe ich es auch aufgemacht. Das war noch mit Siegelfolie. Aber das war einfach ranzig. Das war fies. Ich musste es einfach wegschmeißen. Habe ich mich über mich selber geärgert. Genau das ist das Problem.
So ist es dann halt echt schade, ne? Dann einfach die also vor allen Dingen zum Beispiel auch Olivenöl, ne, hält, es schmeckt halt am besten, wenn es frisch ist. Ja. Und nicht erst ein Jahr irgendwo rumsteht, ja.
Jetzt mit dem Ankerkraut-Adventskalender waren auch Haferflockenkekse und Risotto drin. Ich habe die direkt draußen stehen gelassen. Das wird jetzt im Dezember werden die gemacht. Kekse direkt am nächsten Wochenende werden die gemacht.
So eine Keksmischung oder was?
Also, genau, für Haferflockenkekse. Weil es macht einfach keinen Sinn, das Zeug rumstehen zu lassen, ja.
Ja, und das ist das Coole, gerade bei diesen Adventskalendern jetzt, ne, es gibt ja auch von anderen Firmen Adventskalender, aber das ist dann auch nochmal so eine Inspiration für die Zeit, und man kommt eigentlich schon fast gar nicht drum herum, sich so sich so einzurichten, ne, so ein bisschen so weihnachtlich und so in die Stimmung zu kommen. Wenn da noch einen Tee dazu trinkst, dann einfach raus. Naja. Also ich bin schon großer Fan von dieser ganzen Marke, aber es gibt halt auch andere, die gut sind, muss man echt sagen. Aber die machen es halt einen auch einfach, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, es ist, machen, glaube ich, einfach die wenigsten, die sich an der Stelle das dann wirklich auch aufmachen im Dezember. Ich keine Ahnung, vielleicht machen die Hörer das anders, aber ich habe echt immer das Gefühl, dass man sich das für gut zurücklegt und dann wird es irgendwann scheiße.
Ja, habe ich oft mit, das ist mir passiert mit gerade mit diesen richtig geilen Bieren, ne?
Auch das,
und,
ja.
Egal. Ne, und ja. Dann hatten wir jetzt, also das ist lustigerweise jetzt schon ein Jahr her gewesen, jetzt kann ich es halt nicht machen, mit ein paar Leuten getroffen und dann einfach mal alles aufgeballert, ne? Also egal was, ne? Und wie geil, wie teuer und egal, ne? Einfach weg damit. Naja, und da waren auch 2, 3 dann schon dabei, die man nicht mehr trinken konnte. Ja. Ich habe aber auch keinen Weinkühlschrank, wo ich das lagern kann. Also das steht im Keller, der auch im Winter zu kalt ist und im Sommer zu warm. Also.
Ja.
Ja.
So. Hast du noch Themen, Martin?
Habe ich noch Themen? Ich glaube eigentlich nicht. Also, so viel ist bei mir nicht passiert. Haben wir über die Gans geredet? Letztes Mal schon?
Ich glaube, wir haben erzählt, dass, ich weiß nicht, ob das im Nachgespräch war, du hast gesagt, scheiße, du brauchst noch eine Gans. Und dann musst du...
Stimmt.
Du musst irgendwie noch eine Gans besorgen. Und dann hast du mir nur ein Foto oder eine Story dann gehabt, dass hat eine Frau die Gans mit dem Fahrrad gebracht? Hat irgendwie dir die Gans mit dem Fahrrad gebracht?
Nee, ich hatte die einfach bei mir drin im Gepäckträger. Und zwar, ich habe eine, das können wir noch kurz, kann ich auch kurz erzählen, war eigentlich sehr interessant. Ich war mir so mega unschlüssig, ne? Und dann, ich war bei fucking Boothut im Lager, himself, ne? Ich hätte da alles kaufen können, was ich brauche. Das war dienstags. Ne, ich habe dienstags aber immer noch nicht an die Gans fürs Wochenende gedacht. Das heißt, ich habe Mittwoch panischerweise eine Gans bestellt. Dienstag haben wir auch gepodcastet, ne? Und ich glaube schon. Und dann kam die Donnerstag, glaube ich. Ja, Donnerstag kam dann die Gans an. Einfach, ich würde nicht sagen absurd teuer, aber es hat schon richtig gekostet. Ne? Das war so eine Freiland-Bauernhof-Gans für 70 Euro. Ne? Mhm. Also ich bin heute bei Rewe an der Gans vorbeigegangen, tiefgefroren, 4,5 Kilo, a 3,80 Euro das Kilo. Und dann dachte ich so, oh, das ist schon ein kranker Unterschied. Und die war auch schon irgendwie gut gefüttert und bla und fair, keine Ahnung. Ne? TK-Gans aber, ne?
Aber da Polen. Schon,
ja, Polen, genau. Ne?
Und da meinst schon du, die ist gut, ja?
Nein, also von der Tierhaltung und so nicht gut, aber ich würde sagen, vom Geschmack macht das vielleicht 20-30% vielleicht nur aus. Also was ist nur, ne? Aber ich hätte auch keinen Bock auf sowas, sondern, ne?
Ja.
Ich habe jetzt auch kein Problem gehabt, das zu zahlen, war ja immer was Besonderes und ja. Ja, auf jeden Fall ganz gekauft. Ja, und dann, wie mache ich die? Mein Problem war, dass wir die Gans bei Freunden zubereiten, ne? Wir wollten jetzt aber nicht so ein ewige Gans haben, die da 5 Stunden, also die wog ja auch 5, irgendwas Kilo, das ist schon eine richtig fette Gans, dass die 5-6 Stunden im Ofen ist. Und also ich wollte sie zu Hause vorbereiten und dass man die da noch fertig macht. Ja. Und dann habe ich angefangen, ich weiß ja, wie ich die Gans mache, ne? Und ich hatte eigentlich auch eher vorher noch gedacht, ach komm, ich mache nur Gänsekeulen, weil die schieben wir einfach ab, die sind eine Stunde, anderthalb fertig und gut ist, ne? Machen wir noch schnell Süß hinzu und gut, ne? Ja, und dann habe ich YouTube-Videos geguckt. Und ich glaube, ich habe 20 Videos geguckt, wie man einen Gans machen kann.
Mhm.
Und alle waren eigentlich anders. Also es gab so 2, 3, wo sich ein bisschen was wiederholt hat. Alles klassische Abschieben im Ofen und dann so übergießen, so wie ich das von früher kenne, das kam eher selten vor. Und am Ende habe ich so die fancyste Art gemacht überhaupt. Also es war wirklich von
in Folie gewickelt?
Ja, genau. Ah. Hast du das gesehen oder was?
Nee, die Caroline, wir hatten auch drüber gesprochen und Caroline hatte mir diese Art auch erzählt. Erklär mal.
Ja, und zwar, also man, also in dem Video war das so beschrieben, man macht die, putzt die Gans, ne? So hier diesen Entenbürzel, also Gänsebürzel hinten ab und macht die von innen sauber. Und dann schneidet man so den halben Flügelknochen ab und was den Hals macht man noch ab. Und dann salzt man die und ja, man könnte jetzt noch Kräuter dran machen und so, aber das Video war von Gomondo, das ist ja hier Lafas Gourmet Shop, ne?
Mhm.
Der meinte, es ist einfach, man muss einfach den reinen Gansgeschmack nach vorne heben. Und dann einfach nur von außen gesalzen, auch nicht von innen. Und dann steckt man die Flügel und den Hals einfach irgendwie als Füllung rein. Gar keine Füllung sonst, ne?
Ja.
Ne? Und dann nimmt man Glasigfolie und wickelt die ganz feste ein. Also richtig hardcore einwickeln. Und dann kommt die bei 55 Grad über Nacht in den Ofen, so für 12 Stunden. Und das soll dann den Effekt haben, dass sie so in sich konfiert.
Aha.
Und das war eigentlich eine geile Idee. Und wenn man die dann abkühlen lässt, dann kann man die kalt bei 220 Grad schieben. Und dann ist sie einfach nach einer Dreiviertelstunde oder sowas fertig.
Das hast du gemacht?
Ja, das habe ich gemacht. Aber Ich habe dann die abgeschoben bei 55 Grad. Vielleicht war es auch, ich glaube, es war 60 oder 65 Grad, 60 Grad, glaube ich. Aha. Ich weiß nicht, 55, muss ich nochmal gucken. Aber Gomondo gibt es ein ganz Video auf YouTube, da könnt ihr das nochmal genauer nachgucken, bevor ich die Scheiße erzähle und ihr holt euch eine Lebensmittelvergiftung oder Salmonellen. Und mein Ofen hat aber meistens nie die Temperatur erreicht oder nur in einem Bereich im Ofen. Ich habe da mehrfach so nachgemessen und abgewartet mit einem Funkthermometer und habe mich dann entschieden, die über Nacht bei 70 Grad zu schieben. Beziehungsweise habe meinen Ofen auf 75 gestellt, dann war der immer so zwischen 70 und 75, weil das dann, wenn die ganz komplett diese Kerntemperatur hat, dann ist sie auch wirklich gar. Ne? Das habe ich gemacht und habe am nächsten Tag, also das Krasse ist, sie lässt dann überhaupt gar keine Flüssigkeit. Du weißt, die ganze Zeit sehr viel Fett, ne? Lief 0,0 raus. Und das war, die haben ja das beschrieben als so in sich konfieren, das ganze Tier im Eigenfett konfiert quasi, ne?
Ja.
Und dann habe ich die noch im Backofen auf 220 Grad von beiden Seiten so um die 20 Minuten gebräunt. Hat auch mega gut funktioniert und dann das Tier zerlegt, also tranchiert. Da gibt es auch ein paar gute Videos im Internet nochmal, habe ich mir auch mein Wissen ein bisschen auffrischen müssen, damit es auch ein bisschen natürlich gut aussieht, wenn ich das da so tranchiere. Ne? Habe ich halt auch, in der Wolkenburg haben wir halt Keulen und Brüste geschoben, aber keine ganzen Tiere, ne? Mhm. So, da habe ich auch keine Routine drin gehabt. Und
war denn alles vom Garpunkt geil? Brust und Keulen ist ja immer so ein bisschen schwierig.
Ja, das soll ja durch diese Langzeit Ding einfach komplett rausgenommen werden, ne? Dass ja die Brust schon zäh ist und die Keule. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, wahrscheinlich hat mein Ofen einfach so eine schlechte Luftumverteilung und das Vieh war so groß, dass es einfach wahrscheinlich auf der vorderen Seite zur Tür hin kühler war als auf der anderen Seite. Und da war das Fleisch noch so leicht rosig, also, und auch vor allen Dingen, da gab es so ein bisschen so rosanen Saft noch, ne?
Mhm.
Also roten Blutsaft. Und dann dachte ich so, komm, das ballerst du noch mal eine Viertelstunde rein, hab aber die andere Hälfte tranchiert, dann gab's die zu essen, ne, und dann gab's halt einfach noch mal, quasi nach einer Viertelstunde dann noch mal die andere Seite. Mhm. Und ich muss sagen, war schon sehr, sehr, sehr gut. Also, das war schon eine geile Methode. Dadurch, es war irgendwie auch narren sicher gefühlt, ne, natürlich, wenn irgendwas rosa ist, dann schiebt man das auch, glaube ich, als normaler Mensch ab, ne.
Ja.
Und, ja, vor Ort habe ich halt innerhalb von 2 Stunden mit Vierfond und den Hals und den Flügeln, genau daraus habe ich noch eine Soße gezogen. Ich habe das mit Wurzelgemüse, ich habe die nicht da in den Popo geschoben, sondern habe da einfach noch ein paar Kräuter reingeballert und was habe ich da noch reingemacht? Orangen und Äpfel, genau, einfach. Ich dachte, es gibt ein bisschen Aroma, habe ich aber so gar nichts krass rausgeschmeckt. Ich habe so ein bisschen Sternanis und so ein paar Sachen reingepackt, so ein bisschen weihnachtlich, ne?
Ja.
Und schmeckt der jetzt aber nicht so mega krass weihnachtlich dadurch oder irgendwas, ne? Aber du hast schon ein paar Aroma, aber ist nicht so, als wenn du da einen Print rein beißt. Ja. Und es ist einfach, ist echt gut gelungen. Wir waren sehr happy. Aber das war auch ein Ding, was ich jetzt nicht unbedingt vielleicht zu Hause nochmal machen würde.
Ja, ich bin auch mal überlegen, ob ich Weihnachten eine ganze Gans machen will oder nicht. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock auf den Brass mit Tranchieren und dann hast du ja auch nur 2 Keulen und 2 Brüste und auch irgendwie.
Ja, aber das zum Beispiel, ne? Du kannst die Keule in 3 Teile teilen. Mhm. Du schneidest einfach unten an diesem dickeren Teil so ein Stück ab ohne Knochen. Und dann teilst du einfach nochmal an diesem Gelenk die Keule. Dann hat einer kleinere Stücke und anderes dickes und dann hast du 3 ungefähr gleich große Stücke. Und dann ist auch okay. Das war nicht das Problem. Und Brust bei einer Gans ist halt so fett. Also wir waren ja 4 Erwachsene, ja, und 2 Kinder, aber 2 haben wir nicht ganz mitgegessen. Also es war dann sowieso viel zu viel für uns, aber es hat auf jeden Fall gut gepasst. Also ich glaube, jeder konnte sich seine Lieblingsstücke aussuchen. Was ich noch gesehen habe für ein Video, und das ist so, wie ich das auch schon mal irgendwo gesehen habe, so in der Gastro, das war auch sehr interessant, da hat einer einfach Salzwasser aufgesetzt, den ganzen Vogel in Salzwasser gekocht, bis der gar war, und dann auch eine Stunde im Backofen knusprig geballert.
Aha, okay.
Also so viel rabiater als meine Methode, war nach 2 Stunden fertig und er meinte, die beste Methode, dadurch, dass man den vorher eine Stunde kocht, kann der ja gar nicht trocken werden und danach macht man den nur noch knusprig. Dachte ich auch sehr, also ich glaube, zwischendrin lässt man den sogar einmal komplett abkühlen. Auch sehr interessante Methode. Mhm. Genau, und wo der das abkühlen gelassen hat, hat er sogar schon drinnen die Knochen rausgeschnitten und so teilweise, damit man den besser drum schieren kann. Ne? Okay. Ja, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, worauf ich eigentlich am meisten Bock gehabt hätte, aber ist halt auch ein bisschen schwierig umsetzbar. Du brauchst halt einen großen Grill mit einem Rotor und zwar so Brine einlegen, ne, die ganze Gans, und dann schön über den Grill knusprig grillen.
Das wäre auch meine Idee für Weihnachten. Aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe.
Ja, vor allen Dingen, wenn du noch andere Beilagen machst und so, ne? Ich hatte das Glück, dass die anderen dann die Beilagen gemacht haben, ne? Ist ja auch schön, wenn jeder sich um so eine Komponente kümmert. Dann hast du ja auch ein Auge dafür, ne? Aber wenn du dann noch irgendwie Rotkohlklöße und den ganzen anderen Prass machst, dann kommst du ja auch nicht mehr hinterher.
Ja, ich weiß halt auch noch nicht. Und ob das beim noch nie gemacht, das erste Mal auf dem Rotisserie eine Gans ballern und dann zu Weihnachten, ob das so eine super Idee ist, weiß ich halt auch nicht.
Ja, auf einmal bist du 3 Stunden später noch dran, ne?
Ja, das Timing, dass es passt oder nachher, dass es auch wirklich gut ist, dass es überall zart ist. Ja. Muss ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen.
Ja, stimmt. Also das ist auch echt nochmal ein Ding, ne?
Ja. Aber was wir zu Weihnachten machen, verraten wir euch in der nächsten Folge.
Das stimmt, weil ich habe jetzt auch noch nicht gespoilert.
Ja. Und ich bin auch noch nicht fertig damit, was wir machen. Ich bin da noch am Überlegen.
Vielleicht machen wir eine schöne polnische Junggans. Ich habe da ein gutes Angebot gesehen.
Ja, danke, Martin.
Ich poste das dann nochmal für dich so als Erinnerung. Ja.
Sehr schön. Gut, ja, du hast mich ja eigentlich gefragt, was ich trinke, Martin.
Ja.
Ich trinke auch nur Wasser heute. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir einen Gösser Radler hole, aber dann hatte ich keine Lust aufzustehen.
Weil du keine Lust hattest aufzustehen, oh mein Gott.
Ja, da muss ich dann hier Kopfhörer abnehmen und wir haben uns so schön unterhalten. Dann habe ich gedacht, ach komm, bald ist ja schon wieder Freitag, dann kann man ja schon wieder trinken.
Ja, mein Kännchen ist leider auch schon leer.
Haben wir gar nicht gemerkt, Martin.
Ja. So, dann, früher haben wir auf jeden Fall mehr gesoffen im Podcast, oder?
Früher?
Vor 2, 3, 4 Jahren.
Da haben wir, ja, das stimmt. Früher war mehr Lametta, oder wie war das, ne?
Ja. Wir können ja mal einen Gin Tonic Podcast
machen. Oh, das wäre auch mal witzig, ja.
Ja, heute testen wir 5 verschiedene Gin Tonics.
Aber ich erinnere mich an die glorreiche Folge 6, 7, weißt du noch, wo ich vom Artback Whisky Tasting in die fette Kuh gekommen bin und wir haben in der fetten Kuh aufgenommen.
Die Folge ist auch bestimmt noch online, oder?
Die ist noch online, aber sie sollte es besser nicht sein. Also wer bei 1 anfängt, der hört dann bei der Folge 6 spätestens auf und denkt, die haben sie dann immer alle.
Ich glaube, das waren noch die lustigsten, verrücktesten Zeiten wahrscheinlich.
Das stimmt, ja.
Ja. Übrigens, wir sehen uns ja digital nächste Woche wieder, ne?
Ist das Biertasting mit dir?
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja, gerne. Da können wir auch beim nächsten Mal von berichten, würde ich sagen.
Ja, können wir auf jeden Fall berichten. Paket ist heute angekommen mit dem Bier.
Bei mir auch.
Sehr schön.
So, dann fehlt jetzt nur noch eine offizielle.
Ja.
Hast du schon eins? Chefkoch-Bingo natürlich.
Das gut alte, bewährte Chefkoch-Bingo. Ach, was Schönes. Ja, doch. Ich hab was.
Ja, dann fang an.
Ich habe eine Kartoffel-Linsensuppe mit Kokosmilch. Also
what? Kartoffelsuppe
ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber Kokosmilch ist dann so genau dieser okay Moment gewesen. Und hat auch nur 3,2 Sterne Bewertung von 5 und es hat genau 2 Bewertungen bekommen. Reinkommen 1 Kilo Kartoffeln, 2 Schalotten, 1 Esslöffel Olivenöl, 1,3 Liter Gemüsefond, 100 Gramm Linsen, 400 Milliliter Kokosmilch, 2 Lauchzwiebeln, 200 Gramm Hähnchenbrust, 1 Teelöffel Currypaste, Salz, Pfeffer, Ingwerpulver und von der Zubereitung passiert nichts Überraschendes. Man kocht halt eine Suppe mit Kartoffeln und Linsen. Wo kommt das Hähnchen rein?
Aber es sind rote Linsen, ne?
Oder? Da steht nur Linsen und die Suppe sieht auch eigentlich sehr gelblich aus.
Also ich hab das Rezept gerade nicht vor Augen. Ich habe jetzt eine gefunden. Schick dir eins mal. Kartoffel-Linsensuppe mit Kokosmilch habe ich hier eine, die da steht rote Linsen drin. Aber
das ist aber nicht das Rezept. Also hier mit Fond und Kartoffeln und ja, die Linsen, wo werden die Linsen?
Also bei mir steht in den Zutaten rote Linsen, Martin.
In dem, was ich hier, guck mal, darunter kleine rote, du hast recht.
Aha.
Ja, die Linsen werden separat gekocht, aber die Kartoffelsuppe, so, alles andere macht man quasi zu einer Kartoffelsuppe, dann kommen die garen Linsen dazu. Kokosnussmilch mit einem Pürierstab wird das fein püriert. Ja, und dann Hähnchen, gibt man Hähnchenfleisch dazu, aber muss man das nochmal irgendwie braten oder so?
Nee. Also ich würde so feingeschnittenes Hähnchenfleisch zieht auch recht geil in irgendwas gar.
Ja. Und es gibt auch 2 Kommentare. Wir hätten noch mehr grüne Currypaste dazu gepackt. Ja, ey, wo machst du das nicht?
vielleicht hast du eine scheiß Currypaste, weil ein Teelöffel Currypaste ist je nachdem schon ein ganz schöner Brüller, also schärfemäßig.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass jemand bei uns gefragt hatte, in der Küche, damals, wo wir in der Wolkenburg gearbeitet haben, ein Küchenchef wurde gefragt, ja, ich will hier einen Curry von meinem Mann kochen, was nehme ich da? Und dann hat er ihr so eine ganze Packung Currypaste in die Hand gedrückt und hier, nimm das. Und dann hat sie die ganze Packung, hat sie einen Curry gekocht und die ganze Packung Paste da reingemacht. Ja, konnten die natürlich nicht essen, ja, aber der erste Löffel war sehr scharf.
Oh mein Gott.
Ja. Krass. Ja, ich habe noch Koriander hinzugefügt, ja.
Danke.
Das ist eigentlich ein gutes, leckeres Essen, oder?
Ja, total geil. Ich meine, das Foto ist echt mega mit den abgezählten 6 Ringen Frühlingszwiebeln. Finde ich echt so richtig geil. Hast du es gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte es zum Beispiel, ganz ehrlich, ich hätte es mehr so eintopfmäßig gemacht, gar nicht so. Das ist ja schon noch wie eher so Suppe mit Einlage, ne? Oder?
Aber ich glaube, so essen es manche, also bei uns in der Agentur gibt es immer die große Diskussion, hättest du es fein püriert? Oder stückiger gelassen?
Oft auch das hätte ich. Ich bin da eher mehr für Konsistenz.
Also, dass es stückiger lässt.
Ja, genau.
Ja. Also, ich mache das eigentlich auch schon mal ganz gerne bei einer roten Linsensuppe. Also, mache ich eigentlich, würde ich jetzt sagen, ähnlich, bis auf das Hähnchen. Ich gehe dann auch schon mal gerne hin und püriere den ganzen Kram fein. Finde ich manchmal auch ganz nice.
Sich mal so ein bisschen anmixen, okay, um so eine gewisse Konsistenz zu erreichen. Hier, 1,3 Liter Gemüsefond zum Beispiel würde ich gar nicht machen. Ich würde einfach Suppengemüse reinballern.
Ja, ein bisschen Möhren und dann einfach Wasser, ja. Also Gemüsefond, stimmt. Aber so im Grunde ist das ein sehr schönes Gericht, würde ich auch mal so als Montagssuppe bei uns in der Kantine auf jeden Fall kredenzen. Habe ich auch schon. Ja. Also rote Linsensuppe, immer gut.
Ja, auch mit Kartoffeln und so als Einlage.
Ich mache halt Kartoffeln immer rein für ein bisschen für die Bindung.
Ja.
Ich habe auch noch einen Pürierstab auf der Arbeit. Linsen pürieren ist immer so ein bisschen blöd, weil die kriegst du nie ganz fein.
Ja, genau, da hast du so ein Gekrissel drin. Aber rote Linsen gehen auch viel schneller gar, ne?
Ja, die musst du nicht einweichen, die hast du in 20 Minuten schon recht mehlig. Also.
Das
stimmt,
ja.
So, und ich habe eine Appenzeller-Schnitte.
Das ist das erste Mal, dass wir ein Butterbrot haben als Rezept.
Überbackener Toast mit Birnen und Käse. Was man brauchen ist 30, für zwei Zutaten für 2 Portionen. 30 Gramm Butter oder Margarine, 1 Teelöffel Senf, mittelscharf, 6 Scheiben Toastbrot. 6 Scheiben mit 2 Portionen, okay. 8 Scheiben Käse, Appenzeller, K 300 Gramm, 3 Birnen, am besten Williams Christ und 6 Scheiben Bacon. Toastbrote kurz antoasten, Butter, Margarine mit Senf verrühren und auf die Toastbrote streichen. Aha. Jede Toastbrotscheibe mit einer Scheibe Käse belegen, die restlichen beiden Scheiben in Streifen schneiden, die Birnen schälen, halbieren und das Kerngehäuse entfernen, die Hälften in Scheiben schneiden und auf das Toastbrot legen, die übrigen Käsestreifen auf der Birnenspalten verteilen, den Bacon halbieren und quer über den Toast legen. Im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad auf zweite Einschubleiste von unten 12 Minuten backen. So.
Also das Einzige, was ich dagegen habe, ist die Garzeit, Temperatur. Finde ich ein bisschen arg hoch, oder?
250, ja.
Ja,
vielleicht ist es auch so ein Backofen, der nicht...
Ja, bei ihm 250, bei uns 180.
Ja, oder vorne und hinten, Martin, du weißt ja, wie das ist, ja, ne?
Ja, genau, vorne 250, hinten 1, genau, ne, aber ich glaube, mehr wie 210 Grad braucht man bei sowas nicht machen. Aber, ganz ehrlich, so nach so einem White Milk Stout, was bestimmt auch eine gute Begleitung dazu ist, würde man sowas gerne jetzt essen.
Ja. 3,91 von 5 Sternen, bei 9 Bewertungen und 7 Kommentare und, es gibt nur Lob. Jemand hat Bauernschinken statt Bacon genommen.
Ei, ei, ei.
Good for you. Der Aha. Ich habe es auch geil. Super lecker, nur nehmen wir statt Senf Tomatenmark. Ist auch super. Geil. Okay.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Tomatenmark aufs Brot schmieren. Die größte Unart aller Zeiten, oder?
Ich habe das, warum? Ich weiß gar nicht, warum benutzt man den Tomatenmark pur?
Auf ja, für irgendwas? Butter mehr zu Hause und kein Anstand.
Ja, aber ich finde Tomatenmark benutze ich echt wenig, also auch für, also außer für die Klassiker, wo du dann mal so in einem Braten oder irgendwo für Soßen so ein bisschen was halt dran machst. Ich habe früher total oft auch an die Bolognese oder sowas und eine ganze Tube Tomatenmark reingedeut. Aber das ist auch ganz schön sauer, finde ich, oder?
Ja, das also da ist nicht mehr besser. Das habe ich auch gelernt.
Ja, also ich benutze echt total wenig Tomatenmark.
Ja, und vor allen Dingen, da sollte man nicht sparen, finde ich auch. Und schon das Bessere kaufen.
Ja, das ist ja dann auch
billige,
schon
jetzt, ja. Ist schon ein Unterschied zu den guten. Ist wie bei den passierten Tomaten auch so ein bisschen so der Unterschied. Also ja. Das sind dann nicht 100% besser, ne? Du bezahlst das Doppelte und es ist 20-30% besser, aber es ist immer noch, ne? Das ist ja auch dein Abendessen. Hier, das Ganze übrigens erinnert mich so ein bisschen an so ein Croque Monsieur oder Hawaii Toast, aber eben halt sogar als noch die bessere Variante. Vielleicht die Wintervariante auch. Ne?
Ja, mit der Birne finde ich das auch schön.
Mega. Birne und Senf passt voll gut zueinander. Ne? Ja. Es gibt ja nicht umsonst Birnensenf. So, by the way.
Ja, oder Feigensenf könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, direkt das zu nehmen. Da in dem Zuge fällt mir ein, bei meiner Patentante gab es früher öfter mal Toast Hawaii. Ich glaube, das gab es sonst in meiner Kindheit, haben wir, glaube ich, nirgendwo mal Toast Hawaii gegessen. Und irgendwie... Ich weiß es nicht, ob das nur ein Gedanke noch ist, der sich in mir festgesetzt hat, aber es hat ewig gedauert. Der war ewig in dem Backofen drin, weißt du?
Hast du deiner Mutter nicht gesagt, mach mal bei 250 Grad, 12 Minuten?
das war meine Patentante. Also, gefühlt war es für mich halt immer so, dass es halt ewig gedauert hat, wenn man Toast Hawaii, wenn es Toast aber, Hawaii gab.
Vielleicht liegt es daran, dass das Toast Hawaii ja auch einfach ein Gericht ist, wo die Kinder mitmachen und du hast so mitgeholfen oder so. Das war so ein bewusstes Ding. Du hast in den Ofen geschoben und früher war einfach irgendjemand in der Küche und hat das gemacht. Weißt du? Vielleicht liegt es daran. Weil,
Eigentlich dauert es ja nicht lange. So ja, jede Lasagne dauert 10 Minuten länger.
Ich habe früher schon mal so fiese Sachen gemacht, wo du dann eine Scheibe, also ein Brötchen aufschneidest, dann ja. eine Scheibe, also Butter drauf, also da war ich wirklich 12, 13, Fleischwurstscheibe drauf und dann eine Scheibe Käse drauf und dann 2 Minuten in die Mikro.
Ja, sowas haben wir doch alle gemacht.
Dann,
halbe Tafel weiße Schokolade ins Brötchen.
Das habe ich nicht gemacht. Aber das Witzige war ja, die Fleischwurst, die zieht sich ja zusammen durch die Pelle ja. außen so ein bisschen, dann wird das so eine Schale. Und in der Schale ist der geschmolzene Käse drin. Weißt du? Also die Wurst stellt sich ja. auf und du hast ja Käse draufgelegt und da hast du den Käse da drin. Also das war früher wirklich, ja, das kann man nicht mal kulinarische Anfänge nennen, aber
die Experimente.
Weißt du, dann hast du gedacht, so, das dauert 2 Minuten, dann ist das fertig. Warum brauchst du so lange für so einen blöden Toast? Weißt du, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste das nochmal verifizieren. Vielleicht hat sie ihr Rezept noch, kann mir sagen, das war nur eine Viertelstunde, aber es fühlte sich ewig an für so ein bisschen das halt überbacken.
Ja. Eieiei, der gute Hawaii-Toast. Das war noch einer der besseren Gerichte in meiner Jugend.
Müsste man auch nochmal machen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja, ich hab ja so Werbung gemacht für Mr. Frosty, diese Pizza, ne?
Ja.
Und es gibt auch eine Hawaii-Pizza und hatte ich die letzte Mal auch schon probiert, wo wir gepodcastet haben?
Ich glaube, nee, du hattest von deiner nur Gemüse, die keiner mit ihr teilen.
Ja, heute. Genau, stimmt. Und ein paar Tage später habe ich auch geholt als Hawaii und die waren so super, super begeistert. Ganz anders wie eine Hawaii-Pizza sonst, aber mit frischer marinierter Ananas und einer richtig geilen Pancetta und all sowas, ne?
Ja, ja, ja. ja.
Und die war halt mit Estragon. Ich fand's lecker, aber alle anderen mochten es dann nicht, weil es dann schon so kulinarisch special interesting mäßig war. Ne?
War der Estragon als Marinade
an der Ananas, ja.
Ah, geil. Ja.
ja.
Kann ich mir total gut vorstellen.
Wird wahrscheinlich auch voll gefeiert, ne? Schmeckt ja auch komplett anders wie so ein, ne? Aber ich würde auch sagen, also ist auch der Grund, warum ich keine Pizza Hawaii esse, es ist halt, auch das gehört nicht so unbedingt so geschmacklich. Es war zwar ein geiler Geschmack, aber wenn ich eine Pizza essen will, ne, dann auch klassisch, da würde ich auch niemals sowas wie Frutti di Mare nehmen. Das ist ja auch eine sehr beliebte Pizza bei denen. Ne?
Mhm.
Ja. Und das größte Problem, was ich mit diesen Frosty-Pizzen übrigens habe, das habe ich Maike auch schon mal gesagt, wir kaufen die gefroren und machen die direkt. Aber wir könnten die auch mal kaufen und im Tiefkühl legen, dass wir einfach mal spontan eine geile Pizza essen. Aber das ist noch nicht passiert. Ja. Wir kaufen die immer und essen. Ja. Aber es ja. wäre, glaube ich, auch geil, wenn man einfach so eine geile Pizza hat. Ja. Ja, ich muss ja eh gleich erstmal bei Camillo gucken im Instagram, was er da so zu der Pizza sagt.
Ich habe mir halt gedacht, so, wenn du dann mal einen Toast Hawaii in geil machst mit so einer geilen Ananas, ja. einem geilen Schinken, geilen Käse drauf, dann kann ich mir das auch mal, das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Wenn du dir so einen geilen Toast machst, ne, dann lass die Ananas weg.
Ich hatte das, ich bin da in einer Facebook-Gruppe auch drin von Oni, von dem Pizzaofen.
Ah, ja,
die
geil.
Ist sehr amerikanisch halt geprägt, sind viele Amis oder Engländer ja auch drin. Und was total krass ist, das muss auch der heiße Shit sein, Mayonnaise auf Pizza. Ich habe keine Ahnung, ich bin da in das Game noch nicht richtig eingetaucht.
Ja, weißt du, was dann passiert? Also, ich weiß nicht, also ich kann dir sagen, was bei der fetten Kuh-Mayonnaise passiert. Ich weiß nicht, ob das bei denen auch passiert.
Was passiert?
Also, die fette Kuh-Mayo stockt wie Ei, ja. weil das so einen hohen Ei-Anteil hat. Und das ist halt auch schon wieder fancy. Du kannst, wenn du eine Plansche hast, kannst du so Mayo drauf sprühen und braten.
Ja. Also,
vielleicht ist das auch so ähnlich, weißt du, dass du so einen fettigen Eiklanz hast da drauf auf einmal.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob die Mayonnaise nach dem Backen oder vor dem Backen da wirklich drauf kommt. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so richtig durchgestiegen. Ich werde da auf jeden Fall weiter recherchieren. Ich meine, ich liebe Mayonnaise, von daher habe ich damit jetzt nicht so das Riesenproblem. Ich habe auch nicht mit einer Hawaii-Pizza wirklich ein Problem. Da muss man echt nochmal einsteigen in das Thema.
Ich hab ja mal eine Pizza gegessen, wo Remoulade drauf war und das war geil.
Ja, mitgebacken oder ohne? Also nach dem oder vorm
Backen? Das weiß ich sogar nicht mal. Ich glaube aber sogar wirklich schon vorm Backen.
Aber du warst voll, oder? Das war bestimmt diese räudige Remoulade aus der Tube, oder?
Das war keine frische, schöne, gute Remoulade, mit Sicherheit nicht.
Nee, also nachts um eins, nachts zu viel getrunken, schmeckt alles mit Remoulade, Martin. Und wir haben jetzt 11:55. Wir haben gleich zwei Stunden aufgenommen. Ja,
es wird Zeit für Remoulade. Ja. Ich guck mal, ob ich noch ein Stück Pizza finde irgendwo.
Ja, alles
und dann bei 250 Grad 12 Minuten im Ofen, ne? Mit einer Birne dazwischen. Geil.
Geil.
Ja.
Hoffentlich hast du ein bisschen Estragon in der Remoulade.
Ja, leider nicht. Das ist nur die normale, billige.
Okay, kann passieren.
Ja, muss sein.
So, sehr schön.
Dann haben wir das Bingo, Chefkoch-Bingo hinter uns gebracht.
Wir haben eine wunderschöne Folge Küchenfunk wieder hinter uns gebracht. Die nächste Folge wird die Weihnachtsfolge und dann ist es ja schon wieder rum.
Verrückt.
Vielen Dank für eure Zeit. Geht bitte auf küchen-funk.de, hackt die Kommentare da rein, wenn wir irgendwo Bullshit erzählt haben. Wenn ihr Fragen habt, keine Ahnung, also gerne da einfach loslassen. Und ihr könnt auch einen Audiokommentar hinterlassen. Geht auf die Bewertungsplattform iTunes, keine Ahnung, lasst ein Sternchen für uns da. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Gerade in der jetzigen Zeit. Und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
Es ist spät, deswegen ganz schnell. Macht's gut und lecker.
Bis dann.
Bis denn.
Ciao.
Ciao, ciao.